Ja, was hast du da?
Eins dieser Dinge, die es eigentlich gar nicht gibt. Eine Verrücktheit, eine Absurdität.
Was war das, Bielefeld? Nee.
Nein, Bourgogne, oder wie das heißt, glaube ich. Bourgogne?
Ja, ja, ich meine, irgendeine Stadt gab es doch
nicht. Ja, die gab es auch mal, genau. Nein, ich habe hier in der Hand einen 10 Jahre alten Ben Nevis. Hm. Der Ben Nevis 10 Year Old ist an sich ja schon ein Kracher. Davon einen zu haben, da kann man sich glücklich schätzen, denke ich.
Sisi.
Jetzt ist das aber noch ein ganz besonderer 10-jähriger Ben Nevis Original abgefüllt, nämlich einer, der von 2001 ist.
Ist schon ein bisschen her.
Und der sozusagen 20 Jahre plus in der Flasche Zeit verbracht hat. Und das Witzige ist, den kann man so kaufen.
Psst,
psst. Ne? Also es gibt einen Shop in Frankreich, der hatte davon irgendwie 50, 60, 70 Flaschen. Komischerweise. Das hat in Whisky-Gruppen die Runde gemacht. Und da habe ich für unseren Leipziger Stammtisch, ich glaube in Summe jetzt so knapp, nee, etwas über 20 Flaschen bestellt.
So viele?
Ja.
Mal eine Meise, ey.
Und naja, mein Bruder ist noch mit dabei und ein paar andere Leute noch so. Aber vom Prinzip jeder so ein bis zwei Flaschen.
Ja.
Und für mit Versand 60 Euro. Das bezahlst du, glaube ich, für einen aktuellen Zehner, falls der mal irgendwie wieder kommt, bestimmt mehr.
Definitiv.
Und deswegen finde ich das sehr geil. Und es ist diese alte Aufmachung, wo noch sozusagen so ein Ölgemälde von der Destillerie mit diesem Berg hinten dran im Hintergrund ist.
Ja, und die Standard Liquor Bottle und nicht diese kleine getrunken.
Genau, Standard Liquor Bottle. Da werde ich jetzt mal eine von aufmachen. Und dann werden wir das hier direkt verkosten.
Ja, also es ist wirklich krass, dass es sowas noch gibt, ne, dass man das noch irgendwo gefunden hat.
Also ich kann mir einfach vorstellen, dass irgendwo jemand in einem guten Lager, was vielleicht ein Weinlager sogar, weil das ja ein Weinladen ist, wo man das bestellen konnte in Frankreich. Also ja. Der hat kaum Spirituosen, eine Handvoll verschiedene Flaschen.
Ja.
Ansonsten aber ein riesen Weinangebot, dass der halt in irgendeinem Weinlager sich, entweder er sich oder irgendjemand anders, sich da irgendwie ein, zwei Paletten von hingestellt hat. Oder die in der Konkursmasse, irgendwie sind die auf jeden Fall da hingekommen.
Abgefahren.
Und jetzt sind die irgendwie in Verkauf gegangen. Oder jetzt wurde das mitbekommen. Vielleicht stehen die da auch schon seit 10 Jahren in dem Shop. Keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Es ist,
aber hatten die noch andere Whiskys?
Ja, die hatten noch zwei so französische Whiskys unbekannter Art mit 40%. Also irgendwas. Das war alles nichts.
Also keine Port Ellens für 100 Euro mehr.
Nee, es war alles andere war irgendein 12-Euro-Kram.
Aber gleichzeitig?
Eins, ich muss mal gucken, ob wegen dem Korken, ich bin ein bisschen vorsichtig, dass da hier nichts schief geht.
Ja, ich mach einfach mal. Das klang gut. Ich habe nämlich auch was mitgebracht. Perfekter
Korken. Alter, aber der Korken, der macht mir schon ein bisschen Angst, dass der so gut in Schuss ist.
Es ist ja heute erst, also vor 2 Wochen abgefüllt.
Naja, sieht so aus.
Ne? Nein, aber weißt du, was natürlich sein kann? Also, was ja auch witzig ist, da haben wir ja auch, als wir mit dem Jens Fahr den Podcast gemacht haben, drüber gesprochen, wenn die Flasche wirklich steht, ja, und ordentlich zu ist, die...
Kühl und dunkel.
Kühl und dunkel. Die Tube natürlich auch noch zu ist. Olli hat gerade die Tube aufgemacht und die haben wir mit der Hand gar nicht aufbekommen. Die war so zugekrustet, dass er im Endeffekt, vielen Dank, einen Löffel nehmen musste, um die aufzuhebeln. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das dann schon in einem guten Zustand verbleibt. Und wenn die eben nicht liegt, dann kommt kein Alkohol an den Korken. Die wird wenig bewegt vielleicht sogar oder wurde wenig bewegt. Und jetzt vielleicht beim Transport natürlich ein bisschen hin und her geschaukelt. Dann glaube ich schon, dass der Korken dann in so einem Zustand sein kann.
Also so richtig so eine Tube wie früher, ne? Knallharte Pappe und ein Metall oben Metall. Mhm. Ja,
ist Ben Nevis.
Eindeutig.
Ich habe gerade reingerochen, ist Ben Nevis.
Sehr geil.
Krass. Ist kein Scheiß. Oh, Mist.
Boah, riecht der gut.
Ich sage, Mist.
Sehr gut.
Oh Mann, ey.
Das lässt mein kleines Herzchen etwas höher schlagen. Da freue ich mich doch. Brauchst du einen Eiswürfel?
Nö, eigentlich nicht. Glaube nicht. können wir aber mal zum Vergleich einfach mit hinstellen. Aber auch eine schöne Flasche.
Dann erzähl doch mal, also ich habe jetzt ja hier dieses sagenumwobene Ding mitgebracht. Was hast du denn mitgebracht?
Ach, lass uns, können wir das machen? Ich habe letztens Post bekommen, ob wir mal einen neuen Whisky probieren wollen. Und es handelt sich um ein deutsches Fabrikat. Und ich habe gesagt, klar, warum nicht? Und da habe ich ein kleines Paket bekommen, da waren 2 Flaschen Whisky drin, eine neue Marke, heißt Evermann. Und die beiden Whiskys heißen Theo und Wilhelm. Theo ist ein Blended Whisky aus Deutschland und der Wilhelm ist ein Single Malt. Von den Flaschen her sehen die ganz cool aus, finde ich. Kommen aus dem Schwarzwald. Und ich glaube, wir gucken heute einfach mal, ob das was ist. Ich habe mich mal so ein bisschen informiert. Manchen von euch sagt vielleicht der Name Bimmerle was. Das ist nämlich die Brennerei, die dahinter steht. Die machen sehr, sehr bekannte, wie heißt denn das? Obstbrände.
Wie heißt denn das? Obstbrände?
Oder?
Ja, kann schon sein. Ich finde bei Evermann, da denke ich mir, eigentlich müsste einer von den Söhnen Watt heißen.
Whatever,
man. Whatever, man.
Oh, der kam tief, der kam tief.
Also richtig so klack.
Ja. Und was auch aus dem gleichen Hause stammt, ist jetzt in den letzten Jahren hat man das immer mal vor allen Dingen in den Discountern gesehen, dieser Gin, ich überlege gerade, wie er heißt. Erinnerst du dich? Needle Gin.
Lidl.
Needle, wie die Nadel auf Englisch. Needle Gin. So ein bisschen spielen die auch mit diesem Schwarzwald, mit dieser Schwarzwald-Storyline, schwimmen da vielleicht auch so ein bisschen auf der Monkey 47 Welle mit, der auch diese
Fichtennadeln oder was?
Nee, diese Schwarzwald-Story erzählt und aus dem Schwarzwald kommt. Und aber hier wird das im Endeffekt immer aufgegriffen, steht auch drauf. Black Forest, Double Distilled Blended Whiskey oder Black Forest, Double Distilled Single Malt Whiskey. 40 Volumenprozente, 42 der Single Malt. Sieht ganz hübsch aus und wir gucken heute einfach mal rein und schauen mal, was das auch noch kann. Von daher haben wir heute ordentlich was zu tun. Ich habe auch noch ein paar Sachen mitgebracht. Einfach, weil ich am Wochenende schön auf einer Whisky-Messe war und dort ganz, ganz viele Leute getroffen habe.
Und ich mache jetzt erstmal ein Bier auf.
Olli gönnt sich.
Heute ist die volle Gönnung hier, ne? Verschiedene Whiskys auf dem Tisch. Noch ein schönes Lidl Stout. Hier geht's ab.
Auf jeden Fall.
Möchtest du auch gleich einen Schluck haben hiervon?
Ach, ja, aber du hast mir so ein abgefahrenes Glas, ja, auf jeden Fall ein bisschen zum Kehle befeuchten, ist das, glaube ich, nicht schlecht heute. An dem Ben Nevis möchte ich gerade nur riechen. Das ist echt eine Bombe. Ich stelle jetzt mal den Evermann kurz zur Seite, da können wir nachher drüber sprechen. Die haben einen schönen Tumbler mitgegeben und ich habe ihn einfach mal direkt in den Tumbler gegeben. Und dann lassen wir jetzt mal ein bisschen atmen.
Was ich geil finde, ist, der Tumbler hat das gleiche Design wie die Flasche.
Ja.
Nämlich die Flasche ist, in der unteren Hälfte hat das so eine Art, sieht aus wie so ein bisschen geriffelt. Ist auf jeden Fall ein nettes Design.
Ich denke, das sind Tannenbäume.
Tannenbäume sollen das sein. Ah ja, stimmt. Okay, ja. Jetzt
also ich würde sagen, das sind Tannenbäume. Ja. Also an Schwarzwald angelehnt, das sieht aus wie Tannen.
Mhm. Schau mal. Ja, einmal umgedreht und einmal also in verschiedene Richtungen zeigend.
Ja.
Cool gemacht. Und der Tumbler hat das gleiche Design wie die Flasche. Das finde ich natürlich von der Idee her sehr schick.
Ja, also fühlt sich auch wertig an. Von daher, ja, ich bin gespannt. Gucken wir dann mal. Aber jetzt erstmal, cheers, mein Lieber. Schön, dass wir da sind.
Zum Wohl.
Tschung.
Geht immer. So.
Schönes Staudi. Ja, 2 Wochen sind wieder rum. Rucki zucki ging's. Also, Wahnsinn.
Sehr schnell.
Definitiv.
Da war Ostern.
Ja, hast du Ostern was gemacht?
Ja, ich war im Urlaub.
Ach ja. Wie war's?
Sehr schön. War toll. Ich war segeln in Ratzeburg, auf dem Ratzeburger See.
Sehr gut. Gab es genug Wind?
Boah, es hätte ein bisschen mehr Wind sein können. Aber dafür war total tolles Wetter, Sonnenschein. Ich habe mir gleich fetten Sonnenbrand geholt, alles. Richtig toll, top. War wie Sommer fast. Also,
du kannst sagen, du bist ja gewappnet für den Sommer jetzt.
Gründonnerstag und Freitag waren noch nicht so schön. Also Anreisetag und der erste Tag, da war es relativ frisch.
Mhm.
Aber dann ab Samstag, Sonntag, Montag war wie Sommer.
Das war Träumchen. Toll.
Ja, war sehr gut.
Sehr cool. Nee, wir waren auch so ein bisschen unterwegs, waren aber auch hier, haben Leipzig ein bisschen genossen in der Zeit und dann war ja eine Woche Ferien, was auch für mich entspannt war. Obwohl, es war eine relativ kurze Woche, ne? Ich meine, Montag war noch Ostern, Family Time so.
Mhm.
Und ich hatte noch so ein bisschen zu Hause was geschafft, ein bisschen Vorbereitung. Wie das so ist, ne? Als Lehrer muss man auch in Ferien arbeiten, schöne Klassenarbeiten kontrolliert.
Das verkennt ja der ein oder andere Nicht-Lehrer, so wie ich. Der schimpft ja immer. Nein, Quatsch. Meine Frau ist ja auch Lehrerin, von daher kenne ich das.
Ja.
Dass da auch in Zeiten, wo andere nicht arbeiten, gearbeitet wird.
Ja, sag mal, wie viel Volumenprozente hat denn der Ben Nevis?
46, der oder? Ben Nevis hat 46, ja. Schon vor 20 Jahren in einer tollen Stärke abgefüllt.
Und weil der kam jetzt gerade wirklich richtig, richtig kräftig hier aus dem 1920 Blenders Glas. Und dafür ist es natürlich auch wieder mal perfekt, dieses Glas. Der riecht, ich weiß nicht, der hat schon ein bisschen OBF, oder? So ein bisschen kommt er schon durch. Mhm. Der war 20 Jahre in der Flasche. Aber wir lassen mal noch ein bisschen Luft dran. Der hat es verdient, ein bisschen zu atmen, glaube ich.
Ja, nach 10 Jahren im Fass und 20 Jahren in der Flasche, ist 30 Jahre her.
Ja. Sag mal, hast du noch was von deinem, du hattest letztens so einen schönen Old Pulteney. Ist der schon leer? Ist der leer?
Der ist leer, ja, ja.
Okay, ist nicht so schlimm. Aber erinnerst du dich, der letzte Stammi bei dir?
Mhm.
Haben wir nach dem Essen, habe ich mir so einen, ein Kumpel hatte auch so einen Ben Nevis mit und habe ich mir so einen Ben Nevis eingegossen und danach den Pulteney. Und die waren exakt gleich. Das war total krass. Die haben genau gleich gerochen. Und
was für ein Ben Nevis war das?
Der, den wir hier stehen haben. Der Matze hatte mal in einem kleinen Tabakladen irgendwie für 39 Euro Flaschen gefunden und hat die quasi komplett aufgekauft. Das waren nur 3 Stück oder so. Und der Hoffi hatte davon einen, hatte den mit. Und der war total ähnlich. Aber das ist nicht das, was ich jetzt hier im Glas habe.
Nee, wollte ich gerade sagen. Der
war von einem späteren Semester, aber noch das gleiche Flaschendesign.
Der Pulteney war ja sehr PX-lastig. Mhm. Es war ja eine ganz dunkle Suppe und auf jeden Fall PX-Cask. Stand zwar nicht drauf, aber das konnte man riechen, diese Hustensaftnote,
ja,
die ich da immer habe, wenn es PX ist.
Das ist wirklich der gute Hustensaft, ne?
Ja.
So ein bisschen aber auch Weihnachten, finde ich.
Also hier, das mit jedem Mal reinriechen anders. Ne? Am Anfang habe ich gedacht, ich habe hier irgendwie einen ganz leichten, ganz leichtes Feuerwerk mit drin. Hm. Jetzt habe ich gerade so Weingumminoten.
Ich hab gerade total, ich überlege gerade, wie diese Bonbons heißen. Es gibt solche
Honigsüße.
Milchkaramellbonbons.
Ja, genau, Sahne, diese Sahne-Dinger,
also Sahne-Karamell. Nicht wert das Original, sondern diese anderen, die sind
weich außen sind.
Hart und innen drin ist flüssig.
Okay.
Diese Dinger. Oh, das ist genau dieses, vom Geruch her genau das. Also wie, oder wie gezuckerte Kondensmilch, so ein ganz, ganz kleines bisschen auch. Und dazu so eine tiefe Fruchtsüße. Also
Kirsche.
Ganz interessant, diese Kombination irgendwie. Gibt es vielleicht auch so in die Richtung Gebäck, ne? Tatsächlich.
Mhm.
Heidi, Heidi.
Hm. Dicke, dunkle Kirschen.
Hm. Bisschen, ich habe auch, wo du Kirsche sagst, sage ich auch Pflaume, so ein bisschen.
Mhm. Wo du Kirsche sagst, sage ich Pflaume.
Ich sag Kirsche, du sagst Pflaume. Kirsche.
Pflaume!
Sehr apropos, wo wir da gerade dabei sind, ich war letztens auf einem Konzert, das erste Mal seit langem wieder und Shoutouts zu unserem Homie Dexter.
Ah, du warst da, sehr cool.
Der war in Leipzig, hat gespielt und ich bin spontan, ich habe eigentlich gedacht, ich schaff's nicht und war dann abends mit einem Kumpel unterwegs und der ist zufällig in der Spielstätte beschäftigt und da haben wir mal kurz reingelunzt und ich habe danach noch mal kurz Hallo gesagt. Ja, den hat es ganz schön gebeutelt. Der war während der Kur an Corona erkrankt, hat dann während der Tour an Corona erkrankt. Und das war das erste Konzert wieder, nachdem sich alle im Endeffekt freigetestet hatten und wieder fit waren. Aber er meinte auch so, man merkt es tatsächlich richtig. Und so ein Konzert schlaucht dann
auf. Ja klar, das ist ja körperlich mega anstrengend.
Ja, ja.
Und hast du ihn irgendwo abgepasst nach dem Konzert oder?
Ja, ganz kurz. Also als sie den oben eingeräumt haben, haben wir noch kurz 5 Minuten geschnackt.
Ja.
Und genau, dann haben die Jungs auch sind ja auch losgezogen. Ich bin auch weiter. Haben aber schön kurz uns ausgetauscht nochmal. Ich habe nochmal Danke gesagt. Von daher, es war ganz entspannt.
Ja, sehr geil. Nee, schön. Ich wäre gern da gewesen, aber wir sind Grünen Donnerstag schon gereist. Ne? Also das Konzert war am Grünen Donnerstag.
Genau.
Und da saßen wir schon ab Mittag im Auto Richtung Küste. Von daher war da keine Chance aufs Konzi, aber war ich schon ein bisschen neidisch, weil hätte ich mir natürlich gern gegeben. Also Dexter kann ich jedem nur empfehlen. Cooler Typ, coole Show.
Hat echt Spaß gemacht.
Wer die Gelegenheit hat, sollte da mal reingucken.
Ja, hat echt Spaß gemacht. Also auch so als erstes Konzert mal wieder. War ein guter Start in den Abend auf jeden Fall.
Sehr gut.
Und da habe ich entdeckt, in Leipzig gibt es eine neue Brauerei. Ganz cool.
Eine neue was?
Eine Brauerei.
Mhm.
Und zwar hinten im Westwerk. Kokille. Heißt das Teil? So ganz versteckt hinten in der Nische drin, da steht so eine kleine Brauerei jetzt auf einmal im Westwerk. Dann können wir mal hingehen.
Ja, das gerne.
Kann, die haben so einen kleinen Gastraum auch, wo man entspannt sitzen kann. Der Brauer hat von seiner Mutti selbstgemachten Likör am Start und natürlich das eigene Bier. Mehr gibt's dort eigentlich auch gar nicht. Gute Musik, ist alles ganz hübsch gemacht und kann man auf jeden Fall gut rumhängen und mal ein paar Biere probieren. Mhm.
Sollten wir tun.
Es gibt vieles. Also ich habe wieder in den letzten 2 Wochen oder 3 Wochen viel gelernt, was wir in Leipzig auf jeden Fall mal wieder angucken müssen oder mal anschauen müssen oder mit wem wir uns mal treffen müssen. Also da gibt's auf jeden Fall einiges noch zu entdecken für uns zwei.
Oh.
Oder für alle anderen auch, natürlich.
Nein, das ist nur für uns.
Stimmt. Top Secret. Top Secret.
Top, top, top. Nee, sehr cool. Ja, du, ich glaube, das ist ja sowieso, man schaut mal in die Ferne und vergisst dabei, dass in Intro. Der Nähe direkt vor einem auch viele schöne Sachen sind. Und man vergisst natürlich auch das Intro.
Genau.
Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Gerade so noch die Kurve gekriegt, Alter.
Ja, ich hab's schon wieder vergessen. Alles gut. Du bist ja sozusagen mein Intro-Gedächtnis.
Ich gebe mir Mühe. Wie gesagt, wir müssen das vielleicht doch mal tatsächlich einfach so aufnehmen, einmal, und das, auch weil das ist auch langweilig. Ich find's eigentlich ganz geil, dass wir es immer sprechen.
Ja, dann verhaspelt man sich mal schön beim Intro, das ist dann immer ein bisschen peinlich.
Ja. Wir wurden ja am Wochenende hat uns Jason einen neuen Namen gegeben.
Wie, der hat uns einen neuen Namen gegeben?
Er hat uns einen neuen Namen gegeben. Ich war am Wochenende ja bei der Whisky-Messe und haben wir mit Jason gemeinsam noch eine Brennerei angeguckt, dazu später vielleicht noch mehr. Und im Video sagt er, hey, da ist Tim von Good Drams.
Oh.
Aber auch geil. Unser Sample-Set heißt ab jetzt Good Drams.
Sehr gut. Ja, ich meine, komm, wie viel... 1000 Leute, der immer mit zu tun hat.
Ist auch überhaupt nicht
alles,
schlimm.
Alles nicht so wild.
Überhaupt nicht schlimm.
Good Drams. Machen wir vielleicht mal eine Sonderedition von unseren Shirts.
Nein. Ach, apropos Shirts, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Ich weiß gar nicht, obwohl jetzt wahrscheinlich schon durch. Es gab gerade auf alle Shirts und Caps und so weiter 20% Rabatt.
Ach Mist. Was sagst du jetzt? Ich kriege sowas immer nicht mit.
Ja, hätten wir in der letzten Folge sagen müssen wahrscheinlich. Aber für euch, schaut immer mal rein bei Spreadshirt, beziehungsweise geht auf unsere Seite www.dramgood.de und dort gibt es eine Klickfläche, da steht Merch, da könnt ihr draufgehen, dann kommt direkt in unseren kleinen Spreadshirt-Shop.
Merch steht da für denjenigen, der nicht so gut Englisch kann.
Ja.
Merch.
Und da könnt ihr dann auf jeden Fall, warte, es kommt mein Wortwitz, Dramgood aussehen.
Sehr schön.
Nein, ich habe letztens überlegt, ich muss mich auf jeden Fall mal wieder ausstatten. So ein paar Sachen kann man da auf jeden Fall nochmal nachordern.
Ja, definitiv. Die nach so 2-3 Jahren sind die Hoodies und die T-Shirts auch ein bisschen abgenudelt.
Also bei mir, die Qualität ist super, aber zum Beispiel bei den Caps ist bei mir immer, ich muss immer, also Caps muss ich andauernd neu kaufen irgendwie, weil in die Waschmaschine haust, die verziehen sich irgendwie.
Machst du Caps in die Waschmaschine?
Nee, ich wasche die nicht mit der Zahnbürste.
Nee, aber normalerweise macht man das Handwäsche. Mhm. Mein Guter. So, jetzt sind wir hier im Podcast für Handreinigung und.
Erzähl mir doch mal, wie reinigst du deine Caps?
Ich frage meine liebe Frau.
Kannst du meine Caps sauber machen? Oh, du fauler Hund, Alter, das geht gar nicht.
Nein, die macht ja auch andere Sachen per Hand, ne? Also das macht die in so ein Waschbecken halt. Mhm. Dann so eine Baumwollwaschmittel rein und dann wird das da eingeweicht irgendwie einen halben Tag oder wie lange?
Dann bringe ich mal meine Caps vorbei.
Das finde ich gut. Und das, glaube ich, macht die dann nicht, aber dann wäschst du das halt raus und dann sind die Dinger sauber. Also ich hatte so ein im Urlaub, hier auch segeln, letztes Jahr, hatte ich so ein total durchgeschwitztes Cap. Kennst du das, wenn auf dem schwarzen Cap so Salzverkrustungen von außen schon sichtbar sind, ne, wenn man so eine Woche geschwitzt hat mit dem Teil, wie verrückt, und das immer so richtig nass war. Und es ist weggegangen. Einmal mit der Handwäsche pflegen.
Habe ich, glaube ich, auch mal gemacht. Ich hätte sogar extra mal so, da gibt's tatsächlich eine Cap-Reinigungspaste mit einer kleinen Bürste, wo du dann auch noch einen von außen schmutzabweisenden Repellent oder so einen Kram drauf schmieren kannst. Hatte ich auch mal. Hatte ich dann aber keinen Bock mehr. War einfach zu stressig.
Ja, das Gute ist bei der Handwäsche, du machst halt die Form der Kappe nicht kaputt, ne? Also diese stabilisierenden Pappen da drin oder was das ist.
Ja.
Die werden halt nicht dadurch die werden ja in der Waschmaschine halt kaputt gedrückt.
Wenn du Pech hast. Bei litz.com gab's mal einen Käfig für den Cap. Und den, so ein gummierter Käfig gewesen, da hast du das Cap eingespannt und dann in die Waschmaschine und du musstest das Cap aber auch da drin trocknen, damit es die Form behalten hat. Das war ganz geil.
Wow.
Habe ich nie bestellt.
Wow. Ja. Tolle Sachen gibt's auf der Welt. Also ihr hört, wir beschäftigen uns eben nicht nur mit singulär mit Whisky, sondern auch mit effizienten Waschmethoden der Kopfbedeckung und ähnlichen Dingen. Alles, was uns sozusagen betrifft im Leben, wird hier seziert am Tresen.
Man kann sagen, du wirst sehen, irgendwann schreibt uns jemand, ey, der Tipp war mega geil, ich wasche jetzt meine Caps nur noch per Hand.
Nee, meine Frau wäscht seine Caps jetzt nur noch per Hand.
Oder so. Die Hausfrauentipps mit Tim und Olli.
Mit Tim und Olli.
Nein. Sehr gut. Ah, dieser Ben Nevis. Ist wirklich. Sag mal, hast du heute um 10 F5 gedrückt?
Nein.
Hast du nicht?
Nein. Kein Bock mehr.
Kein Bock mehr?
Nee, kein Bock mehr. Hm. Ich hab vor allen Dingen jetzt von den Ben Nevisen mal abgesehen, da habe ich eine absolute Sonderausnahme gemacht, aber ich habe ja Kaufstopp, weil ich ja am Freitag nach Vegas fliege und dort ein bisschen amerikanische Whiskys shoppen will. Und da habe ich gesagt, halte ich mich jetzt erstmal zurück mit dem ganzen anderen Quatsch. Oh,
wird das Jim Beam Lager wieder aufgestockt?
Ja, mit allen Leckereien, die es da so gibt. Ne? Ich habe mal geguckt, da gibt es schon 2, 3 nette Dinge.
Cool. Ich bin gespannt.
Werde ich berichten, was ich da so kriege.
Das ist spannend.
Ich habe auch ein bisschen Freizeit.
Okay.
Musste zwar natürlich auch dann viel arbeiten, aber ich reise halt quasi 1,5 Tage vorher an und kann dann da noch die Zeit nutzen. Und in Vegas gibt es keine Feiertage oder so, also keine Sonntage oder sowas. Da ist halt immer alles immer offen.
Ja.
Und deswegen kannst du entspannt auch auf dem Sonntag.
24/7.
Na, das vielleicht nicht, aber du kannst entspannt auf dem Sonntag um 8 Uhr in einen Schnapsladen gehen, der so groß ist wie hier, so ein großer Supermarkt.
Globus oder so.
Ja, genau. Kaufland. Und deswegen, das ist schon ziemlich cool.
Da bin ich auf jeden Fall
mal
gespannt.
Ich werde mal ein paar Fotos machen, vielleicht kannst du das ja mal dann auf Insta, das Insta-Game bedienen. Ich
kann dir ja mal einen Zugang angeben, obwohl du weißt gar nicht, wie das funktioniert.
Ich habe keinen Account, ich habe keine Ahnung.
Okay.
Will ich auch nicht, ich will keinen Zugang.
Dann halt nicht.
Nee.
Sorry, alles gut.
Als ich noch Insta hatte, da war das noch eine Foto-App mit 5 Filtern. Mhm. Da hatte ich mal Instagram. Das war am Anfang nämlich einfach nur eine Foto-App, wo man so 5 Filter drauf machen konnte.
Ja.
Da war ich ganz stolz, dass ich diese tollen Bilder damit gemacht habe. Und dann habe ich es irgendwie verloren. Nee, ich habe es dann irgendwann verloren. Also vergessen, die Credentials zum Einloggen und dann habe ich immer gelöscht. Ja, und seitdem habe ich keinen Instagram. Ich habe vielleicht sogar noch einen Instagram-Account irgendwo, kann sein. Aus früheren Zeiten.
Bestimmt. Irgendwo in jedem Social-Media-Netzwerk mal angemeldet, aber so, bist du noch bei StudiVZ?
Das Jahresabo.
Ich glaube, StudiVZ wurde letztens abgeschalten, für immer.
Wirklich? Aber
jetzt erst irgendwie vor einem Monat oder so. Ja, ist durch. Ja. Auch mein VZ und SchülerVZ.
Ich hab die alle nicht gehabt.
Knuddels. Wer kennt wen?
Nein.
Stay friends.
Also ich würde vielleicht mal auf Twitch gehen oder sowas, aber.
MySpace. Kennst du MySpace noch?
Ja, das kenne ich noch, aber wegen Hip-Hop-Sachen kenne ich
genau.
Das.
Da hat man halt vordergründig um Mucke.
Da konnte man so Künstlern so ein bisschen folgen und dann haben die da so Sachen hochgeladen und mit denen konnte man da kommunizieren und so. Das war eigentlich ganz cool.
Das war so lange cool, bis es Soundcloud gab.
Ja.
Herzlich willkommen bei der Social Media Edition.
Oder Bandcamp oder sowas.
Ja.
Nee, das stimmt. Also fand ich, also das war eigentlich eine coole Zeit auch. Es gab ja keine anderen Kanäle, um zu distribuieren, wenn du jetzt nicht einen großen Plattenvertrag hattest. Und da konnten die halt auf der Ebene auch ein bisschen Gas geben schon. Das war schon gut.
Ja. Und die jungen Leute haben programmieren gelernt. Denn jeder hat seine Seite mit HTML-Code irgendwie noch geil gemacht. dass du nicht nur diesen weißen Hintergrund hattest, sondern, keine Ahnung, sich bewegende Bilder.
Ja, und heute drehen die Designs. Kids nur noch irgendwelche 10-sekündigen TikTok-Videos. Machen irgendwelche Moves.
Das ist Englisch und heißt Choreography.
Sehr gut. Sehr gut.
Alles gut. Also, why not?
Ich probiere jetzt den Ben Nevis, verdammt.
Du probierst den Nevis. Ben Nevis. Ich kann kaum noch sprechen, so gut riecht der hier.
Der riecht wirklich unverschämt gut. Unangenehm gut.
Das ist wirklich, also, das ist, mir ging er am Anfang ein bisschen zu sehr in die Karamellnote, aber das geht jetzt ein bisschen weg, das ist sehr angenehm. Und der ist so unfassbar voll in der Nase schon. Und ich probiere auch gleich mal. Das ist ja Frevel. Du verziehst das Gesicht ein bisschen. Mm. Oh, du genießt gerade. Mm. Sag mal.
Im Mund sehr cremig, dicht, krasse Holzfracht. Also da ist richtig was los auf der Zunge. Viele Tannine. Schokolade, dunkle Schokolade, also richtig so zartbitter. Und der hat Power. Und zum Schluss kommt so eine Honigsüße ein.
Der hat ordentlich Tannine.
Ja.
Aber wo kommen denn die her? Ja, das ist Sherryfass. Mhm. Junge.
Ja, da geht schon was.
Mhm. Aber schön trocken.
Ja, mega trocken.
Also die Nase kommt richtig süß rüber.
Das ist nicht so ein Karamell-Babsch-süßes Zeug.
Null. Das finde ich gerade geil. Dass die Nase lässt erwarten, dass der richtig süß auf der Zunge ist. Also fast quietschsüß, ne? Weil die ist wirklich voll cremig süß. Mhm. Auf der Zunge kommt auf einmal, weiß nicht, der ist leicht pfeffrig, der hat schon ordentlich Holz, kannst du jetzt nicht anders sagen. Mhm. Aber schön trocken. Und ich muss noch mal probieren.
Ich weiß schon, warum ich Ben Nevis sehr gern habe. Mhm. Das ist ein tolles Zeug. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, bisher hat mich, ich habe mir nicht jetzt ständig irgendwie einen Zehner gekauft, ne, aber die zwei, drei, die ich hatte, die haben, ich kenne diese Abfüllung noch gar nicht in dem Style, ne. Ich kenne nur die aktuelle vom Design her. Und die hat mich aber nie enttäuscht. Selbst dieser, diese rauchige Abfüllung, die in Blended Malt ist, dieser McDowell's oder wie der heißt. Ich habe es jetzt vergessen, der auch in so eine Liquor-Bottle früher gekommen ist, noch. Mhm. Noch relativ lange. Den fand ich auch cool. Also von daher, Ben Nevis ist schon auch original abgefüllt, immer eine Bank.
Mhm. Können wir. Jetzt kommt Umami durch.
Umami.
Umami. Und im Abgang kommen jetzt tatsächlich erst so diese Beerenfrüchte, diese getrockneten. Mhm. Die hast du erst ganz spät gerade.
Ja, wird spätfruchtig, ja. Mhm.
Und angenehm. Und ja, Bitterschokolade. Volles Brett.
Also wer nur so ein Vollmilchkeks ist, der ist da, glaube ich, nicht richtig bei der Flasche, aber
mm-mm. In der Nase schon.
Alter, allein die Nase ist, also kannst du es auch einfach stehen lassen und einfach nur riechen.
Ja, ein Sniffelstück.
Ein Sniffelstück.
Selbsttätiger Nüfter. In Fachkreisen auch Sniffelstück genannt.
Mhm. Ach, schön. Ja, unheimlich würzig auch und so, also wirklich toll. Nee, freue ich mich sehr.
Also Ben Nevis kann ja auch wirklich was, das ist ja das Schöne. Also das ist ein Charakterschwein einfach. Und man, wenn du den blind verriechst, glaube ich, kommst du sofort auf Ben Nevis. Also könnte ich mir vorstellen. Auf der Zunge vielleicht nicht gerade. Aber in der Nase ist das sowas von Signature Ben Nevis Profil.
Also im zweiten Schluck ist er, finde ich, nicht mehr ganz so tanninig. Also da hat man sich jetzt dran gewöhnt. Hm. Da komme ich dann eher schon zu den Früchten.
Aber die Nase wird nach dem ersten Schluck auch großartig.
Ja.
Noch besser, noch viel besser. Da kommt ja nochmal richtig schöne Fruchten dran.
Also für einen Zehnjährigen geht da auf jeden Fall echt was, muss man einfach so sagen. Ne? Da geht richtig was.
Guter Whisky muss nicht alt sein, sondern nur lange in der Flasche.
Das hat auf jeden Fall mit Sicherheit hier auch was zu tun. Aber ich muss doch ganz, ganz klar sagen, ne? Der sieht aus wie neu.
Ja.
Der war 20 Jahre in der Flasche. Also ich weiß nicht, wie die das gelagert haben. Die Dose, da ist keine Alterungsspur dran, außer, also wirklich, das ist nichts, das ist kein Kratzer drauf, nichts, ne? Also das, die haben ja auch davon irgendwie 60, 70, 80 Stück verkauft. Das heißt, die haben die auch irgendwie ordentlich gelagert. Und das Einzige, was man merkt, ist, wenn man in die Dose reinguckt, sieht man dort, wo der Flaschenboden gesessen hat, so einen kleinen Stockfleck.
Ja.
Und oben an der Metalldeckel, die Metalldeckel-Innenseite an der Tube dran ist, da hast du so einen braunen Rand, wie man das so bei Old Bottles halt so hat. Ne?
Aber das ist völlig normal.
Ja, das ist nicht mal verrostet. Ne? Also es ist auch nicht feucht gewesen oder sowas. Das ist, ich habe ein Glenfiddich geschenkt bekommen von meinem Bruder. So ein 90er Jahre Malt, so Nas Whisky, bevor Glenfiddich auf die so ein Pure Malt,
ja,
hieß der dann,
ja,
glaube ich.
Ja.
Ne? Mhm. Und da ist der Deckel von innen richtig verrostet. Ne? Da siehst du, der stand auch irgendwie in einem feuchten Keller mal eine Zeit oder so, da ist dann irgendwie Feuchtigkeit dran gewesen. Hier nichts, ne?
Das war bei, ich hatte mal eine Flasche alten 90er oder 80er Jahre Tormor, 10 Jahre. Erinnerst du dich?
Ja, der war sehr geil.
Diese richtig geile Fruchtbombe. Und das war bei dem Deckel genauso. So ein güldener Deckel irgendwie. Und der hatte aber überall so kleine Rostflecken oder so ein Kram dran. Mhm. Aber das, was da in der Flasche war, auch geil. Also diese ganzen, wenn er irgendwo mal so, wie gesagt, so 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre abgefüllte Sachen findet, zuschlagen.
Ja, und damit meint er nicht den Händler, der es verkauft, sondern
kaufen.
Die Flasche mitnehmen.
Auf jeden Fall. Sehr schön. Also, Ben Nevis kann auf jeden Fall was.
Nicht umsonst, immer in unseren Top 5 mit drin, lieber Tim.
Ja, ist das so?
Ja, doch.
Ich hab...
Also es ist so, wenn wir Top 3 sagen, ist Ben Nevis nicht dabei, aber bei den Top 5 sind sie dabei.
Das kann schon sein, auf jeden Fall. Ich habe ja gerade auch zu Hause immer noch, der ist schon so lange offen. Wann war denn der Thilo bei uns zu Gast? Das ist ja schon fast 2 Jahre her. 1,5.
Oh, Thilo müssten wir auch mal wieder was machen.
Und
bei dem hat sich auch mega viel getan. Also wir reden jetzt vom Cast-Count, kennt ihr mit Sicherheit, Thilo Schnabel, der ja mittlerweile, glaube ich, seitdem wir den bei uns im Podcast hatten, 200 Fässer abgefüllt hat oder so. Irgendwie.
Ja.
Der ist ja richtig am Hasseln.
Ja.
Da geht richtig was.
Aber als wir ihn im Podcast hatten, hatte ich kurz vorher eine Flasche Ben Nevis aufgemacht, so ein 20 Jahre alten Single Malts of Scotland, Sherryfass, Vollreifung, fast stark.
Gib ihm.
Und der ist immer noch da. Da freue ich mich. Das ist so ein Ding, den will ich eigentlich nicht weiter mehr machen. Weil wenn du so ein Ding jetzt neu kaufst, heißt du damals irgendwie, keine Ahnung, 130 Euro, total entspannt, ne? Und das war damals schon Kotzgrenze, auf Deutsch gesagt, ne? Und jetzt kosten die ja 250 oder so.
Du, ich erinnere mich, als ich mit dir, also da bin ich alleine gefahren, da habe ich noch nicht den Fahrdienst gemacht zur Whisky-Messe in Trebsen. Das war das erste Jahr, wo wir uns dann aber da, glaube ich, da gesehen haben zumindest oder sowas. Ich weiß nicht genau. Ist auch nicht so lange her, 2018, 2019, 2017, ich weiß nicht genau, irgendwie, egal. Auf jeden Fall waren da die Maltman-Produkte noch nicht so begehrt wie heute. Und da gab's dort an dem Stand im großen Saal, hat jemand diese ganzen Maltman-Dinger da verkauft. Mhm. Da stand ein Springer rum, da stand ein Bunner rum, da stand ein, schieß mich tot, Ben Nevis rum. Alles so 20 Jahre Sherryfasspullen. Alle so zwischen 100 und 120 Euro. Ja. Es waren andere Zeiten vor 2, 3 Jahren.
Ja.
Und oder vor 4, also 2, 3, 5, vor 5 Jahren vielleicht.
Ja. Los, wo wir einmal bei Messe sind. Ich war am Wochenende, habe ich ja das große Glück gehabt, und durfte auf der Terona in Erfurt dabei sein.
Also der Tim musste arbeiten, der musste knuffen.
Ich durfte dort arbeiten. Das ist ja, weiß nicht, das macht ja auch Spaß. Ne? Und genau, wir hatten einen Stand eigentlich 2 Stände, Diageo und dazu auch noch den Stand von Moët Hennessy. Die hängen ja sowieso zusammen. Und genau, da haben wir da schön die Messe gerockt und auf der Messe, wenn man dann mal so rumgelaufen ist, also solche Sachen wie Springbank hast du da zwar mal gesehen, aber frag nicht zu welchen Preisen, ein paar Ben Nevis und so standen schon, ich habe mir immer so einen kleinen Überblick verschafft, es waren auch viele Händler, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist in Erfurt im Kaisersaal, sehr zentral gelegen in der Innenstadt, in direkter Nähe. Zur Krämerbrücke zum Beispiel und ein wunderschöner, so ein barocker Saal mit oben einer Empore und die Messe ist auch über mehrere Etagen. Wir haben quasi unten das Erdgeschoss, da sitzt der Olaf Tappert und bläst seine coolen Whiskygläser. Dann haben wir da unten den großen Saal, wo viele Aussteller sind. Dann gibt's oben noch einen zweiten Saal und ganz, ganz oben sind dann die Tastingräume. Also es ist schon sehr, sehr geräumig, so dass es auf jeden Fall auch nicht zu eng wird. Man hat überall mal so die Möglichkeit, sich mal an die Seite zu stellen und so weiter. Und ja, wenn man sich da mal so einen Überblick verschafft hat, diese wirklich alten Sachen, da gab es irgendwie drei Stände vielleicht, ne? Also unser Freund Jens hatte
Jens
so
ein paar Sachen
in Anführungszeichen, natürlich Haufen, mit seinen alten Blends vor allen Dingen natürlich auch. Und ansonsten, was ganz interessant war, da gab es einen Stand, da waren ein paar Italiener da, also Vater mit seinen zwei Söhnen, die haben ihre Sammlungsauflösung dort verkauft. Also
okay.
Die Sammlung mitgebracht, alles wirklich nur alte Sachen, also wirklich alte Sachen. Lagavulin, Distillers Edition von 1986 und irgendwie so ein Kram.
Alter, da tackert man sich an den Stand und dann ist das Konto leer, aber man ist glücklich.
Ich wollte gerade sagen, also viele Leute kamen dann irgendwie runter, weil wir hatten ja den Diageo-Stand und meinten dann so, ja, könnt ihr einschätzen, was kostet denn die Flasche? So, ich bin ja auch niemand von Diageo.
Ja.
Das Einzige, was ich auch machen kann, ich gucke in die Base oder so. Und man hat ja so ein Gefühl, wie viel würdest du für so eine Flasche ausgeben?
Und also die haben da quasi nicht nur Drams ausgeschenkt, sondern die haben auch volle Flaschen verkauft.
Ja.
Okay.
Genau. Also war alles Mögliche, also was man da so gesehen hat. Tatsächlich auch so alte Cardio-Abfüllungen von dem Cardio 12. Also alles Mögliche. Springer stand irgendwie noch mit da, alte Sachen. Dann diese, ich weiß gar nicht, ob die Sestante dabei hatten. Auf jeden Fall aber alte Wilson Morgan Abfüllungen waren dabei. Ganz interessantes Zeug auf jeden Fall. Ich habe nur mal geguckt. Ich war ja dort nicht, um Geld auszugeben.
Und um Geld einzunehmen.
Ja. Und nur ansonsten,
von der
Ausstellung her hast du echt eine schöne Auswahl. Waren auch viele bekannte Leute da, die man irgendwie kennt. Jason war da.
Der war nicht in Limburg?
Nein,
Jason. War nicht parallel bei Limburg auch,
parallel, ne? Parallel bei Limburg, ja. Aber Jason war zum Beispiel auch da. Olaf hatte ich schon gesagt, den kennt man ja auch so aus den sozialen Medien. Sebastian Bissing war da für Loch Lomond. Ganz cool. Der André von Whiskey Evening war am Start.
Lautensack.
Genau.
Nee, cooler Typ, ich mag den.
Genau, mit seinen Jungs, die sind ja immer auf der Tarona. Das ist, gehört ja eigentlich zum Inventar, würde ich sagen.
Stimmt.
Und ja, ansonsten ganz viele Bekannte, ja. Auch die ganzen Leipziger Jungs waren da. Von daher, das hat schon Spaß gemacht. Also das war ein richtig cooles Wochenende, aber ich muss sagen, man merkt ja natürlich auch, ne, 3 Tage lang durchhasseln, hängt einen dann schon ein bisschen in den Knochen.
Das glaube ich sofort, zumal du dann ja am Montag gleich wieder ran musstest mit Arbeiten, ne? Mhm,
auf jeden Fall.
Also das ist natürlich dann schon hart. Deswegen bin ich auch lieber derjenige, der dann auf der anderen Seite vom Tresen steht und sagt, ich hätte gern 2 CL davon. Aber das ist für mich, glaube ich, verstehe ich alles, ist bestimmt auch eine coole Erfahrung und so, ja. Aber ja.
Es ist ja eben genau das, so einmal im Jahr diese andere Seite sehen und das macht ja auch total viel Spaß einfach. Die Leute kommen zu dir an den Stand und du schnackst mit denen über Whisky. Du fragst erstmal, okay, was trinkst du denn sonst so oder worauf hast du denn Lust und in welche Richtung soll es gehen? Und dann kommst du auch so ins Gespräch mit den Leuten. Das macht ja total viel Spaß. Aber du
kriegt man das noch hin? Also war der Andrang so, dass man das noch konnte oder?
Ja, absolut. Okay. Absolut. Also es gab schon natürlich so Stoßzeiten, ne? Dann ging es natürlich hinher. Aber in der Regel hast du dir trotzdem die Zeit genommen und dann haben die Leute halt einfach mal kurz gewartet. Also das war wirklich auch, ich muss sagen, vom Andrang so, dass es gut voll war, aber nie so, dass du eine übelste Schlangenbildung oder irgendwas hattest.
Okay.
Es gab mal Zeiten, da war es schwierig, vielleicht sich irgendwo durchzukommen, weil es wirklich dann an gewissen Stellen mal voll war. Aber das waren vielleicht, keine Ahnung, mal eine halbe Stunde oder so. Und dann hat sich das auch, dadurch, dass du oben die Tastings hattest, du hast dann immer 3 Tastings parallel, da hat es dann auf jeden Fall schon mal 100, 150 Leute irgendwie rausgezogen. Dann hattest du draußen einen Platz, wo du noch stehen konntest und quatschen konntest. Manche haben da ihr Zigarettchen geraucht oder Pfeifchen, keine Ahnung. Vom Platz her ist es sehr angenehm, ja.
Also man darf auch, glaube ich, nicht vergessen, die Leute, die auf Whisky-Messen gehen, sind ja oft auch nicht die ganz Jungen. Und da wird es mit Sicherheit einige Personen geben, die heute, also momentan noch nicht auf solche Veranstaltungen gehen. Und deswegen ist da vielleicht auch ein Tick weniger los als noch in der Vergangenheit. Also ich erinnere mich vor Corona auf dem Köpenicker Whiskyfest in Berlin, als da waren 3er Reihen, standen die Leute da im kompletten Stand. Ne, da, die haben nur geschoben, nur, also die, es war wirklich, da konntest du nicht reden. Hast du auf die Flasche gezeigt, davon hätte ich gern. Dann hast du dein Glas hingehalten, wurde reingemacht, Geld drüber, nächster. Ne? Also
ja,
das, also gar nicht schlimm, ist ja gut für die, die da verkaufen. Aber da war richtig was los. Ne? Und das glaube ich, vielleicht lassen es auch gar nicht so viele Leute mehr rein, dass sowas passieren kann, das weiß ich auch nicht. Mhm. Aber ich habe es ja zum Beispiel auch genossen, ich war ja mehrere Male bei der Hanse Spirit an diesem Opening Donnerstag,
ja,
wo so nur von 18 bis 22 Uhr war.
Ja.
Das war cool, weil da war nur die halbe Halle voll mit Gästen. Ne? Also ja, das war für die Veranstalter nicht so cool, weil die haben gesagt, ah, eigentlich ist der Tag doof, so viel ist da nicht los. Ne? Und aber ich fand das total angenehm, dass du da jetzt nicht überall so drängeln musstest, ja, sondern da einfach mal nochmal sprechen konntest, ne? Weil Freitag, Samstag, Sonntag halt Halligalli dann, ne?
Mhm, das stimmt schon. Also
es war oder nie, ich glaube so, nur Freitag, Samstag, ich weiß nicht, Sonntag, das, weiß ich nicht, aber ist ja auch egal.
Dass wir irgendwie Langeweile, also es war das war ja das Schöne. Du hattest keine Schlangenbildung, aber dauerhaft zu tun.
Ja.
Ne? Also das war echt cool. Und das ist, glaube ich, als Gast eben das Entspannte in Erfurt, dass du hast unten diesen großen Saal und über dem Saal ist die Empore. Und da konnten sich die Leute mit dem Dram hinsetzen, haben von oben runter geguckt und so. Das ist eigentlich, also da hat sich das auch ein bisschen verlaufen, weil du halt tatsächlich diese Empore bietet so viel Platz, dass du da wirklich so eine Ausweichmöglichkeit hast, dass es dann vielleicht auch mal unten nicht ganz so oder oben auch dann im zweiten Saal nicht ganz so voll ist.
Mhm.
Nö, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber ich muss sagen, mir persönlich natürlich, einmal im Jahr reicht dann auch. Zumindestens, wenn man daran denkt, dass man am nächsten Tag noch direkt weiterziehen muss, beziehungsweise weiterarbeiten muss.
Mhm.
Dann das ist dann schon tatsächlich stressig und Respekt auf jeden Fall auch für die Leute, die das halt andauernd machen und auf, keine Ahnung, 10, 15 Whisky-Messen im Jahr sind und einpacken, auspacken, das ist natürlich schon mit der Fahrt und so weiter.
Ich finde, es ist ja auch so, du hast ja auch Frau und Kinder, genau wie ich,
ja,
Familie.
Ja.
Und da kann man jetzt auch nicht jedes Wochenende sagen, ich tingle dahin. Und so Wochenenden, wo du dann komplett weg bist, die muss man sich dann ja auch gut einteilen. Ne? Da hast du dann mal deine Kumpels, genau, mit denen du mal eine Tour machst oder irgendwas.
Genau.
Ne? Und das machst du dann, ich weiß nicht, 2, 3, 4 Mal im Jahr. Und wenn du eins davon als Arbeitswochenende quasi schon wegtackst quasi, dann ist das vielleicht okay, aber ein zweites oder ein drittes wird dann schwierig. Und da wird auch irgendwann dann wahrscheinlich deine Frau sagen, also meine würde das auf jeden Fall sagen, hey, jetzt ist mal gut.
Auf jeden Fall.
Dann willst du noch deine Weintour mit deinen Kumpels machen und dann willst du da noch hin und hier noch. Ne? Und dann wird das irgendwann zu viel. Aber hey, ist doch cool. Wenn es dir Spaß macht, finde ich das super. Ich war noch nicht auf der Tarona. Vielleicht wird das nächstes Jahr was.
Auf jeden Fall.
Dann komme ich mal als Gast und lass mir von dir mal einen schönen Artback einschenken oder irgendwas anderes vom Diageo Portfolio.
Gerne. Also das hat auf jeden Fall, wie gesagt, Spaß gemacht und das Schöne war,
das ist gar nicht Diageo, Moe Hennessy, sorry.
Wir haben, ne, das war ja beides.
Ja, aber ich habe gesagt, ein Artback aus dem Diageo-Portfolio, also, das ist peng, ist dir gar nicht aufgefallen, so hörst du mir zu.
Ne, ich dachte, du meinst jetzt den Nachbarstand dann im Endeffekt. nee, das Ding ist halt, dass so ein, auf der Messe siehst du halt viele Bekloppte, die genauso eine Scheibe haben wie wir. Und das macht natürlich einfach Spaß. Aber du siehst auch viele Bekloppte, die wo du dir denkst so, Leute, das könnt ihr jetzt wirklich nicht bringen. Also manchmal teilweise, ich habe mit dem Jens gesprochen, der meint auch so, also manche Leute sind echt witzig, die kommen hin, sagen, hier, also stellen quasi gefühlt ihren Sohn wahrscheinlich bloß, sagen, hier, das ist der Whisky-Experte. Und dann stellst du dir irgendwie was hin oder fragst so, und kennst du das zum Beispiel schon? Weiß ich nicht, nenn mal eine Brennerei, kennst du einen Ben Rinnes schon zum Beispiel? Noch nie gehört. Kennst du einen Dolyuin schon? Noch nie gehört. Also manchmal ist es witzig, dass die Leute da, was die Leute da teilweise erzählen, aber die sind ja auch da, um zu lernen. Und dann kannst du natürlich so ein bisschen, kommst mit denen trotzdem ins Gespräch, kannst ihnen einfach die Sachen mal zeigen, und die sehen dann auch mal ein paar Sachen, die sie halt vorher vielleicht noch nicht gekannt haben. Also ganz, ganz viele waren bei uns zum Beispiel total begeistert von der Flora und Fauna-Serie, die wir mit hatten. Wir haben gesagt, hier, hast du den schon mal gesehen? Weil in der Regel, wenn du jetzt nicht so der krasse Whisky-Nerd bist, kennst du die, glaube ich, nicht.
Nee.
Und sowas wir hatten halt einfach eine Auswahl dabei, weil die ja zuletzt, glaube ich, mal wieder abgefüllt wurden. Und das hat total viel Spaß gemacht, sich dadurch zu erzählen, mit den Leuten sich auszutauschen immer mal. Das war echt cool. Also das hat echt richtig, richtig Spaß gemacht. Und ich hoffe, wenn das nächstes Jahr nochmal klappt, zum Beispiel damit kann man sich bestimmt auch mal Sample-Set bei uns oder tatsächlich einfach so ein Tasting damit. Mal diese Flora und Fauna Serie bietet, glaube ich, echt viele unterschiedliche Malls, natürlich alle aus dem Haus Diageo irgendwie, die aber alle irgendwie interessant sind. Also allein schon, wie gesagt, gerade Dalhoun, Benrinis, Blair Ethel,
Inchgauer. Das sind die drei ältesten dann auch, glaube ich, ne?
Ja, 12 es gibt ist noch Blair Ethel.
Gibt noch einen 14-Jährigen, glaube ich.
Ne? Inchgauer ist 14, glaube ich.
Inchgauer, genau, okay.
Glenn ja. Spey hat uns total überrascht. Der war tatsächlich so eine Fruchtbombe, echt cool.
Die gehen an mir total
und vorbei. Und den hast Glenn du komplett Spay. Überhaupt nicht auf der auf dem Schirm.
Glenn nee. Spey. Null. Also die auch die Original-Bottlings mit diesen komischen Flaschen.
Ja.
Spey Tenne oder wie der ganze Zeug da heißt.
Ach, das ist ja stimmt.
Ich kann da gar nichts mit anfangen. Also wenn ich die Flaschen sehe, dann drehe ich mich schon um.
Ja.
Die sind irgendwie, da frage ich mich, wer das kauft. Habe ich auch noch nie irgendwo gesehen, dass es irgendjemand hat. Mhm. Ich kenne keinen, der so eine Flasche hat.
Und wird's mal Zeit?
Na, weiß ich nicht. Aber wenn du sagst, es ist gut, dann würde ich vielleicht mal.
Also tatsächlich, also ich habe ja nur diesen Dings probiert. Also
ich habe, glaube ich, noch so ein Tasting-Set von allen Flora-Fauna-Dingern, so ein 3CL-Set. Mhm. Ne, von allen Abfüllungen habe ich irgendwo noch rumstehen im Schrank.
Ja.
Irgendwann mal gekauft und dann das Tasting verpasst.
Geil.
Und jetzt stehen sie da, die irgendwie Geil. 8 Stück oder wie viele sind, ich weiß gar nicht.
Ja.
Ja, aber wird ja nicht, das ist ja schön am Whisky, es wird ja nicht schlecht. Ich habe es dann irgendwie gedacht, ach, ist nicht so schlimm, wird nicht schlecht.
Ja.
Wird irgendeinen Tag geben, wo man vielleicht mal Lust hat.
Auf jeden Fall.
Oder eine Runde, wo das Spaß macht.
Dafür sind Samples da.
Das ist also ist ein 3CL-Set, das heißt, das könnte man zu zweit sogar killen.
Ja.
Ne? Also immer 1,5 CL und dann einmal durch die 8 Stück durch.
Bist du? Ich finde, das reicht auf jeden Fall.
Bist du auf jeden Fall gut unterwegs.
Ja. Nee, auf jeden Fall, wie gesagt, Whisky-Messe.
Ja.
Spaß gemacht. Leute genauso bescheuert wie du selber, alle Whisky verrückt. Und wenn sie noch nicht Whisky verrückt sind, dann wahrscheinlich nach so einer Messe. Die Leute sind alle dann irgendwie mit dem Grinsen nach Hause gegangen. Das war echt cool. War ein schönes Wochenende. Und was mich dann auch noch tatsächlich sehr, sehr beeindruckt hat, war am Samstag früh mich aufgewacht, irgendwie in Instagram eine Nachricht. Und zwar hat mir der Leo geschrieben. Und der hat mit seinem Papa eine Brennerei gegründet. Und meine so, ja.
Du hast, glaube ich, in dem Podcast schon mal davon erzählt.
Genau. Nikolai und Sohn.
Nikolai und Sohn.
Genau.
Aus?
Erfurt.
Und die haben uns mal eingeladen, ne? Aber wir sind nicht hingefahren bis jetzt, ne?
Nee, ich glaube, nicht eingeladen, aber wir hatten auf jeden Fall mal, geschrieben, dass wir uns mal treffen wollten.
Genau, oder irgendwie
und
das, so.
Den Plan haben wir auch immer noch, es hat nur dann Corona kam halt dann so ein bisschen dazwischen. Und es hat aber geklappt auf jeden Fall. Er hat geschrieben, hier, ich habe gesehen, du bist in Erfurt, komm doch mal vorbei. Und dann sind wir da kurzerhand frühstücken gegangen bei uns im Hotel und dann bin ich direkt in die Brennerei. Das war von uns fußläufig, keine Ahnung, Viertelstunde Fußweg sind wir die Brennerei gelaufen, haben uns die Brennerei mal angeguckt. Total cool, ganz herzlich empfangen worden. Dreiviertelstunde geschnackt, hat uns alles gezeigt, alles erklärt. Die ersten Fässer sind da. Im März ist der erste New Make geflossen. Vorher haben sie so einen Gin gemacht, zwei verschiedene. Machen sie auch immer noch. Kann man jetzt auch quasi schon kaufen. Macht ja auch Sinn.
Mhm. Ja, klar.
Apparate da. Du musst ja auch irgendwie so ein bisschen für Einkommen sorgen. Und verkaufen jetzt auch schon den Gin unter Nikolai und Sohn. Gibt zwei verschiedene Rezepte. Einer ein bisschen milder, zitronischer, andere ein bisschen herber. Und ja, Jason war auch mit da. Haben wir uns die Brennerei mal angeguckt. Und da können wir auf jeden Fall einiges erwarten.
Grüße an Jason.
Coole ist.
Grüße an Jason von den Good Drams.
das Schöne ist, die beiden machen das alles wirklich im Trial-and-Error-Verfahren. Wir haben jetzt teilweise Malz eingekauft, was sehr, sehr schokoladig ist, wo sie jetzt festgestellt haben, okay, das ist vielleicht nicht. Und wollen jetzt lokale Gerste probieren, die dann auch in Erfurt gemälzt wurde, zum Beispiel, was der sich ja total anbietet. Die haben krass. Eine Melzerei.
Haben die da?
Und
gibt's in Erfurt eine Melzerei?
Ja, und das Geile ist, mein Vater produziert für die Gerste. Wie geil ist das?
Das ist cool.
Wie geil ist das? Da
Wojciech Malt.
Das vielleicht nicht, aber die beliefern diese.
Ich verstehe es schon, aber es ist doch cool.
Was total cool ist, habe ich mich total gefreut. Und da können wir definitiv einiges erwarten und ich finde es total cool. Also schaut auch alle vorbei auf der Instagram-Seite, denn die posten natürlich immer mal ein paar Sachen einfach von dem Prozess. Die sind gerade ganz, ganz am Anfang. Das ist eine Brennerei, die entsteht gerade quasi.
Wie destillieren die? Was haben die für eine Brennanlage?
Die haben eine kleine Potstill da stehen aus Kupfer. Ich kann mal ein paar Bilder hochladen, da könnt ihr euch die mal ansehen. Und haben dann auch so gemerkt, dadurch, dass es natürlich eine Verschlussbrennerei sein muss, und das alles hinter Glasscheiben war total kompliziert und haben dann erst jetzt das Investment getätigt und von Siemens so eine Alkoholzähluhr gekauft, wo sie jetzt quasi das alte Equipment schon wieder loswerden könnten,
ja.
Weil das natürlich jetzt inzwischen obsolet ist dann mit dieser Alkoholzähluhr und die entwickeln sich so Stück für Stück weiter und
das ist ja auch alles irre teuer, ne? Das
absolut. Aber du merkst halt sofort, wenn du mit dem, wir haben mit dem Leo gesprochen, da steckt so viel Herzblut dahinter. Und er hat halt auch so viel Bock und die probieren einfach und machen einfach. Wir durften den New Make, den ersten durften wir probieren. Und es ist halt eine totale Schokobombe. Ich bin gespannt, wie das, was, also ich habe keine Ahnung von New Make, das ist das Ding so. Ich habe mal den von Dornoch probiert, ich habe einen Glenfarclas, Aaron und Talisker New Make mal probiert. Dann war es das vielleicht schon. Ich glaube, aber Lauer war es noch. Aber das ist, ja, weiß nicht, ich bin da sehr, sehr, ich weiß nicht, wie New Make richtig schmecken muss.
Naja, es ist ja auch nicht was man jetzt ständig irgendwie bekommt, ne, oder probiert oder wo man jetzt heiß drauf ist. Ne? Du willst ja eigentlich ein Produkt haben, was fertig ist und nicht was sozusagen eine Basis ist für was. Das ist mal interessant, aber das ist ja jetzt kein Fokus für jemanden, der jetzt nicht selber was produziert. Ja. Wenn du jetzt selber Whisky produzieren würdest, dann würdest du dich natürlich schon darum kümmern, auch mal viele New Makes zu probieren und was können die und wie sind die und was ist das Endprodukt, was muss ein New Make mitbringen, damit er nach 3 Jahren reif ist, nach 5 Jahren reif ist, nach 10 Jahren reif ist. Also, weißt du, da würde man sich dann ja ganz anders drum kümmern. Aber cool, ich finde das auch immer wieder spannend mit diesen Distillerien von den Leuten, die da so viel Herzblut reinstecken oder so viele Sachen machen. Erinnert mich jetzt wieder gerade ein bisschen an Lübbehusen, wo wir ja letzte Folge drüber gesprochen haben, ne, wo man auch sagen kann, also man muss auch Herzblut haben, ne, weil ich habe so das Gefühl, hast du ein großes Vermögen und möchtest daraus ein kleines Vermögen machen, dann kann man gründe einfach eine Distillerie. Ne? Ja, also ich meine, das ist gar nicht böse, ne? Aber das ist ja halt auch eine Invest ins Leben, ne? Du hast dann halt deine Freude und deinen Spaß und vielleicht ist es ja so, dass sich das am Ende auch auszahlt. Das hofft man natürlich, aber who knows, ne?
Ja, aber ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, wirklich eine Passion natürlich. Und ich glaube, ohne geht's auch gar nicht. Also ohne wird es auch überhaupt nicht funktionieren. Und nochmal kurz zum New Make zurück. Ich war total überrascht. Das Ding hatte 63,5 Volumenprozente und du hast absolut nicht gemerkt. Ich habe vorher nichts getrunken gehabt, kam da direkt nach dem Frühstück hin, war mega entspannt und hast den New Make probiert und der war tatsächlich, also weder irgendwie scharf auf der Zunge noch irgendwas, also qualitativ war der schon echt gut, aber vom Geschmack her wirklich eine richtige Schokobombe, bisschen so Röstaromen, weil die so ein bisschen, ich glaube, von diesem Röstmalz von Weiermann mit verwendet hatten. Und da suchen sie gerade noch nach der Rezeptur. Die wollen jetzt verschiedene Rezepturen ausprobieren. Wie machen die sich in verschiedenen Fässern? Was total interessant ist, haben da wirklich auch interessante Fässer gehabt, ja, so vom Oloroso-Fass hin zum Fass, wo früher mal Ahornsirup drin war, zum normalen Bourbon-Fass, zu Weinfässern und. Also da standen schon einige verschiedene Fässer rum, jeweils erstmal nur eins zum Ausprobieren.
Mhm.
Und wie gesagt, das ist so ein Prozess und deswegen schaut einfach mal auf der Seite vorbei und da kann man einfach eine Brennerei wachsen sehen, was ganz cool ist.
Ja, toll. Also lass uns das im Auge behalten.
Machen wir auf jeden Fall. Wir treffen uns auf jeden Fall nochmal mit dem Leo und wollen dir auch mal so ein paar Fragen noch stellen, natürlich hier vielleicht im Podcast.
Ja, du, Poddy vor Ort finde ich cool. Jo. Erfurt ist jetzt auch nicht eine Weltreise, okay, ist jetzt auch nicht, bist du nicht in 10 Minuten da, aber trotzdem, da kann man eben hinfahren.
Weißt du, was besser kommt? Das ist ja das Schöne an der ganzen Sache, der Leo wohnt in Leipzig.
Nein.
Du fährst mit dem ICE 40 Minuten von Leipzig nach Erfurt. Und die Brennerei ist im alten Güterbahnhof in Bahnhofsnähe.
Und der wohnt in Leipzig?
Der wohnt in Leipzig. Ja, dann
holen wir den hier mal einen Tisch.
Genau. Von daher, da freuen wir uns jetzt schon sehr drauf. Und dahingehend war diese Whisky-Messe sowieso sehr ergiebig. Denn es werden auf jeden Fall ein paar Gäste kommen, die vielleicht auch dort waren.
Okay. Ja, cool. Ja, sehr schön. Dann Belassen wir das aber mit dem Outlook hier.
Auf jeden Fall.
Was Gäste betrifft erstmal. Top Secret. Hier wird nicht gespoilert. Spoil.
Nein, natürlich nicht. Nein, von daher lass uns das Thema abschließen. Es hat, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Das Ding ist schon gesetzt. Und also, sofern es natürlich dann wieder möglich ist, weiterhin Messen durchzuführen.
Ich habe jetzt gerade noch mal an den Ben Nevis gerochen und jetzt kriegt der für mich so ein bisschen Hustensaft-Flair. Ach. Also jetzt, ich glaube, da ist schon, jetzt kriege ich gerade diesen, das, was du bei dem Old Poultney hattest. Mhm. Jetzt kriege ich das. Also nach, wie lange ist der jetzt im Glas? Ein Stündchen?
Oh, der wird jetzt auf einmal richtig süß. Also die Nase wird jetzt gerade noch süßer und auch tut sich jetzt hier ein bisschen sowas wie eine Himbeere dazu, finde ich.
Ich glaube, die Leute denken, wir spinnen hier, wenn wir hier eine Stunde über den Ben Nevis reden hier, aber egal, das muss jetzt mal sein. Ich bin hyped.
Ja, Leute, ihr wisst doch, Whisky kann man ewig lange stehen lassen und ich meine, wenn man ein, zwei Stücke genommen hat, dann zur Seite stellen, der verändert sich. Ihr wisst es doch alle inzwischen.
Ja.
Für diejenigen, die zum ersten Mal zuhören, wenn ihr jetzt immer noch zuhört, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid auf jeden Fall Whisky-Nerds.
Nerd-Stempel.
Ja. Nein, sehr schön. Ich habe hier mal das Glas zur Hand genommen, über das wir vorhin schon gesprochen haben, das die gleiche Form und Prägung hat wie die Flasche vom Everman. Ich habe hier vorhin mal
Whatever Man.
Nee, nicht Whatever Man, und zwar ist es Wilhelm Everman.
Wilhelm Everman.
Ja, ich habe den Wilhelm mal eingefüllt. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich die Produktbeschreibung gesehen habe, also da ist mir kurz das Gesicht eingeschlafen. 7 Fässer schonend vermehlt. Kastanie, deutsche Eiche, American Oak, Akazie, Süßwein, Sherry und Bourbon. Das erinnert mich so ein bisschen an den, ich überlege gerade, wie er heißt, Dalmore King Alexander.
Da ist aber keine Kastanie und
nein,
und
aber Esche, es sind auch so 7 oder 9 Fässer.
Fassarten. Okay, das kann schon sein.
Also es sind wahnsinnig viele Fassarten. Also man hat sich hier in sehr, sehr vielen Fässern bedient. Und das ist auch ganz einfach zu erklären. Denn wenn wir mal so ein bisschen schaut, was hinter Bimmerle steckt, ist das so ziemlich, ich will mich jetzt nicht in die Nesseln setzen, eine der größten, wenn nicht die größte Brennerei in Deutschland. Die
Oha, er hat's gesagt.
Tatsächlich richtig raushauen. Wo eine jahrzehntelange Expertise dahinter steckt. Wir haben 2016 ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert und haben sich da einfach mal eine komplett neue Brennerei hingesetzt. Hochmoderne Technologie. Die verwenden kein Gas mehr, die verwenden keine Kohle mehr, die verwenden auch kein Öl mehr. Wenn die ihre Bottiche anheizen, verwenden die Holzhackschnitzel, also alles nachwachsende Rohstoffe. Und tatsächlich, wenn sie ihre Destillate von verschiedenen Früchten herstellen, dann
Holzhackschnitzel. Also ich sag dazu Pellets, das klingt irgendwie besser.
Ey, das heißt Holzhackschnitzel. Du hast gerade einen Schnitzel im Kopf, richtig?
Ja, ich denke mir irgendwie gerade, die sitzen da so und hauen da so Schweineschnitzel irgendwie da in.
Das war mir natürlich klar. Nein, das heißt tatsächlich so. Und das Coole ist aber, was ja viel wichtiger ist, wenn die ihre Destillate herstellen aus Früchten, ja, dann verwenden die Kerne von den Früchten zum Heizen.
Mhm.
Ja, also schon relativ nachhaltig. Klang schon ziemlich cool. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen belesen. Bimmerle macht ganz, ganz viel andere Sachen. Also wie gesagt, die machen Gin. Die machen für ganz, ganz viele Discounter die Spirituosen im Endeffekt. Also das heißt, wenn ich ein Discounter bin, kann ich sagen, okay, ich brauche einen coolen Gin, ich brauche vielleicht einen Obstler, ich brauche dies, ich brauche einen Likör und so weiter und so fort, kann das mir wahrscheinlich dort in der Produktentwicklung bei entsprechend großer Abnahmemenge entwickeln lassen und dann wird das als Eigenmarke im entsprechenden Handel, als Handelsmarke verkauft und ist dann erhältlich. Und die haben jetzt aber irgendwann gemerkt wahrscheinlich, okay, ich möchte vielleicht auch mal eine eigene Marke kreieren und hatten dann, ich überlege gerade, wie heißen denn diese Obstbrände? Lörch? War das das?
Pircher?
Nee.
Warte, ich weiß nicht, was du meinst.
Lörch?
Kann schon sein.
Lörch?
Ja.
Ich guck gleich mal. Ich glaube, das war's. Und die haben dann vor ein paar Jahren diesen Needle Gin gemacht Und jetzt, wie gesagt, dazu einen Whisky, der jetzt wohl bald die Regale erobern soll.
Also weißt du, woran mich diese Destillerie Evermann total erinnert?
Ne.
An die Iren von Westcork.
Weil?
Weil das eigentlich genauso ist, zumindest so aus einer groben, oberflächlichen Außenbetrachtung ein ähnliches Konzept ist. Die machen auch alles. Die machen für Lidl und für Aldi machen die Wodka, Gin, Schieß mich tot in rauen Mengen und haben eine kleine Whisky-Sparte. Die haben auch einen 16-Jährigen, da kaufen die Fässer zu von Cooley, bringen das raus. Mhm. Und füllen als Nas-Whiskys halt auch junge Dinge ab, allerdings in einer anderen Art. Die machen so, die sagen, wir haben einen Cognac-Finish, wir haben einen, tralala, gibt's 1000 Finishes und sowas, ne, bei Westcork. Aber die haben auch Single Grain, die machen alles, ne? Also es ist mittlerweile ein Riesenladen. Und wie gesagt, die haben für Lidl, vielleicht vor Everman oder so, die haben halt diese ganzen Gins und so gemacht, also da geht richtig was.
Ich glaube, Lidl ist sehr, sehr UK-gebunden. Und vielleicht vielleicht auch in Irland sehr aktiv. Da kann ich mir das schon vorstellen, weil bei Lidl sieht man auch hier bei uns in Deutschland ganz, ganz viele Marken aus dem englischsprachigen Raum. Und ich weiß nicht, zum Beispiel diesen Needle Gin habe ich, glaube ich, hauptsächlich im Aldi, glaube ich, gesehen. Und den sieht man aber auch so mal. Also die haben auch verschiedene Qualitäten, glaube ich, die man da irgendwie sich kaufen kann. Und der ist relativ erfolgreich, muss ich sagen. Also man sieht ihn hier und da auf jeden Fall. Und mich hat er auch schon total interessiert, weil ich ja immer nach, nicht Gins, aber eigentlich nach Whisky oder Spirituosen gucke, die so ein bisschen so eine Waldnote haben. Ne, es kann gerne ein bisschen harzig sein.
Mhm.
Tannennadeln und so finde ich ganz cool. Von daher ganz interessant eigentlich. Hast du schon mal probiert hier?
Ja, ich habe probiert und es hat mich sehr an deutschen Whisky erinnert.
Weißt du, woran es mich erinnert? An Bourbon.
An Bourbon?
Ja, also mich erinnert es an einen Bourbon.
Nee, für mich überhaupt nicht.
Okay, also wir haben jetzt gerade mal den Single Malt einfach an einen Tumbler gefüllt und wollen wir jetzt den Blend einfach mal in die Nosinggläser?
Mhm.
Also der Single Malt hat 42 Volumenprozente. Wie gesagt, 7 Fässer. Und der Blend hat weniger Fässer gesehen. Der hat, glaube ich, nur Bourbon, Deutsche Eiche, American Oak, also 3 oder 4 gesehen. 4 verschiedene Fässer. Und besteht trotzdem zu 80% aus Gerstendestillat.
Also ich finde, um nochmal kurz auf den Wilhelm zurückzukommen, der schmeckt halt irgendwie auch wie so ein deutscher Whisky. Ich würde sofort sagen, das ist ein deutscher Whisky. Hätte ich sofort gesagt.
Ja.
Und der ist, man merkt, der ist jung. Man merkt, der hat aber extrem viel Holz. Kastanie, Akazie, was weiß ich, was du da alles aufgezählt hast, ne? Das schmeckt man irgendwie. Ne? Das ist ein echtes Holzbrett. Und, der hat so diese, ich weiß nicht, was das ist. Das habe ich bei Schlürs auch. Also ich meine jetzt nicht diese Käsefußnote von Schlürs, aber auch dieses, das ist so diese Note, ne, die der drin hat.
Ich weiß, was du meinst.
Ich finde die schon okay, man gewöhnt sich da irgendwie dran, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, das brauche ich unbedingt.
Ich überlege, was es ist. Es ist ganz witzig. Es ist irgendwie eine unterschwellige Fruchtnote, die sehr mineralisch ist. Also
und käsig, so ein bisschen. Also nicht richtig käsig, aber die ist so...
Ich habe da was wie, ja.
So ein bisschen gammelig, so ein bisschen.
Ich weiß, was du meinst. Aber ich muss sagen, für einen deutschen Whisky ist die Nase immer noch echt gut.
Nein, also aber, ich will das jetzt auch gar nicht, will den gar nicht dissen oder irgendwas.
Nee, ne? Gar nicht, mach nur. Das ist ja überhaupt nicht schlimm.
Nee, ich will das gar nicht schlecht reden. Ich würde nur sagen, das ist so das, was ich mir so unter einem, das ist für mich deutscher Whisky so.
Was würdest du für die 07er Flasche bezahlen? Die hat einen Goldring oben dran.
Ja, die hat einen goldenen Ring drum und das macht mir Angst.
Schätz mal.
Ich denke, der wird ein 30er kosten wahrscheinlich, ne?
Ja, 32.
Ja, hätte ich schon gedacht, ja. Also ist auch für eine 07er Flasche 30 € deutscher Whisky völlig fein.
Da muss ich sagen, tatsächlich, also
für das ist ein guter Preis.
Whisky ist das für erstens 07er Flasche.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so das Ding, was die Größe natürlich ausmacht. Das können die Kleinen, können das gar nicht leisten. Also ich lade euch nachher mal, die lieben Leute von der Bimmerle Brennerei haben mir ein paar Fotos zur Verfügung gestellt. Die lade ich mal mit ins Instagram rein. Weil wenn ihr euch mal die Ausmaße allein des Fasslagers anguckt, schläft euch so ein bisschen das Gesicht ein. Es ist wirklich Wahnsinn. Die haben 2016 hat die neue Brennerei aufgemacht. Was die schon dort jetzt an fertigen, über 3 Jahre gereiften Whisky liegen haben. Und was für eine Fassauswahl die haben. Also das.
Aber das ist genau der Punkt, den ich meine, ne? Das ist jetzt offensichtlich gemacht auf, wir stellen Whisky her, der nach 3 bis 5 Jahren fertig ist.
Ja.
Und dann auf Flaschen gezogen wird und verkauft wird, ne? Das ist halt nicht das Modell, was wir bei den Schotten oder bei den Iren haben, sondern das ist hier ein anderes Modell. Das ist okay. Ich finde das auch völlig fein. Ich finde das auch gar nicht schlimm. Und ich finde das auch nicht unlecker, prinzipiell. Aber es ist halt irgendwie deutscher Whisky. Deutscher Whisky ist für mich immer so 3 bis 5 Jahre. Und man versucht das, was an Jugend und an Unschärfen oder an nicht an Unschärfen, an Unwucht drin ist, mit ganz viel Fass zu kompensieren. Und,
ja.
Und oft haben die, was haben die für Brennblasen? Was für ein Equipment haben die da? Ist das Säulendestillation? Wahrscheinlich schon. Ja,
also, ne? Die haben verschiedene.
Okay.
Also sowohl Potstills als auch Säulen, als auch, es sah so aus, als wäre das Lowman-Stills teilweise. Also eine Kombination aus Pot und Säulen. Also es waren wirklich, ich habe mir vorhin ein Foto angeguckt, waren glaube ich 7 oder 8 Brennblasen.
Ja, krass. Everman. Nein, aber ich finde es ja schön, dass die sich da so netterweise um uns bemüht haben und uns das zugeschickt haben, den ganzen Kram.
Ich habe nochmal geguckt, es sind 10.
Und es sind auch fette Dinger, ne? Wenn ich mir ich gucke mir gerade ein Bild an auf Tims Handy.
Ja, also auf der Webseite sieht man das.
Das sieht schon richtig nach Industrieproduktion aus.
Also richtig groß.
Large.
Es ist wirklich richtig groß. Und
Kupfersäulen.
Das ist ja das so. Auf der einen Seite ist es natürlich cool. Die haben wirklich krasses Equipment, alles Kupfer. Die haben jahrelange Brennereierfahrung, ist aber nicht im Whisky. Ne? Und ich glaube, da dauert es vielleicht noch so 1 oder 2 Produkte, bis da vielleicht auch noch was rauskommt, wo man vielleicht auch sagen könnte, okay, das ist echt cool. Weil das, also ich muss sagen, hier entspannt für mit Freunden irgendwie abends, ne, vor allen Dingen auch, also hier hätte ich auch kein Problem. Die Leute haben auch ein paar Karten mitgeschickt für verschiedene Cocktails, ja, so ein Bramble, Whisky Sour und so weiter. Absolut, hätte ich überhaupt keine Bauchschmerzen mit. Kann man auf jeden Fall machen. Hätte ich sogar fast Angst, dass dann zumindestens der Single Malt, dass der fast vielleicht ein bisschen Zucker untergeht. In einem Cocktail mit 42 Volumenprozenten, meine ich. Ja, da muss man dann wahrscheinlich anstatt von 5 Zl doch die bewährten 7 Zl reingeben,
ja.
Was aber überhaupt nicht schlimm ist. Ansonsten kann ich mir aber gut vorstellen, dass sowas tatsächlich in einem Supermarkt funktioniert. Deutscher Whisky siehst du fast nicht im Supermarkt. Eigentlich so gut wie gar nicht, außer Bud Spencer und Terence Hill jetzt.
Habe ich übrigens im Supermarkt noch nie gesehen.
Bei uns in Plagwitz gibt es einen Edeka, der hat die auf jeden Fall.
Okay.
Da sieht man die immer mal. Und aber ansonsten, hast du mal einen deutschen Whisky im Supermarkt gesehen?
Schlürs.
Im Supermarkt? Wenn
überhaupt. Ja, ja. Im gut sortierten.
Okay.
Also Edeka, ja. So Style.
Also mal,
so,
ne? Ja,
wenn die viel Whisky haben, findest du doch mal einen Schlürs. Ansonsten sieht man keinen deutschen Whisky im Supermarkt. Ja, das ist richtig.
Also diese Lücke, also eigentlich ganz schlau gemacht, weil diese Lücke ist noch offen.
Ja, hast du recht. Ich finde nur, für 30 Euro, was ein guter Preis ist, keine Frage, ist es aber zum Mixen vielleicht auch eine... Ja, ist okay. Nee, Quatsch, vergiss den Gedanken. War ein blöder Gedanke von mir, ist okay.
Ja, also die Flasche macht auf jeden Fall was her an sich.
Die sieht sehr gut aus.
Der Korken ist geil.
Ist schick gemacht, ist in der Bar mit Sicherheit auch ein tolles Ding. Ich bin noch nicht so begeistert von den Produkten aus Deutschland, von ein paar Ausnahmen abgesehen, dass mich das auf den Hocker reißt. Ich finde, das reißt sich so ein bisschen ein in diese Dinge, die ich okay finde.
Ja.
Ne, und wo ich sage, ja, Potenzial, aber da muss noch ein bisschen was getan werden. Da muss noch ein bisschen,
glaube ich auch,
investiert werden in Know-how und in, ja, wie soll ich das sagen, so, da geht noch ein bisschen was, ne?
Na klar, also das meine ich ja, ne? Also so ein Ding wirklich mal probieren, vielleicht, wenn der noch ein paar mehr Jahre auf der Uhr hat. In einem Fass, was vielleicht nicht das Destillat niederknüppelt und mit nicht 42, sondern vielleicht mal 48 bis 50 Volumenprozente, könnte was werden. Also stell dir vor, die bringen vielleicht mal dann irgendwann tatsächlich noch eine Variante raus, die an die bisschen, sag ich mal, nerdigeren Leute gerichtet ist. Kann ich mir schon vorstellen, dass man da vielleicht auch ein paar interessante Sachen findet, ja. Aber das ist natürlich immer das Ding. Ich glaube, auch hier ist es ein Prozess, wenn die 2016 in der neuen Distille angefangen haben, dann dauert das vielleicht auch noch ein bisschen.
Ja. Du, alles gut. Und ich wünsche denen alles Glück dieser Erde, dass das auch klappt, weil wir können nur hoffen, dass wir sozusagen konkurrenzfähige Produkte herstellen. Ne? Und wenn wir gute Sachen machen, dann gehen die auch in die Welt. Ne? Dann sind die nicht nur in deutschen Supermärkten, sondern auch in anderen. Mhm. Und von daher, warum sollte das deutsche Whisky nicht auch können, wenn man Volumen macht? Ne? Also St. Kilian ist ja auch vom Volumen her so ausgelegt, dass die auch sagen, wir müssen nicht nur in Deutschland bleiben irgendwann.
Ja.
Ja, und das mag vielleicht auch irgendwann funktionieren. Und da muss man halt mal gucken. Aber da muss man natürlich dann auch ein entsprechendes konkurrenzfähiges Produkt haben und nicht nur denjenigen ansprechen, der denkt, hey, cool, deutscher Whisky will ich mal probieren. Ne?
Das stimmt, das ist oft so. Und ich habe mich auch, jetzt komme ich nochmal ganz kurz zurück auf die Messe unterhalten. Und da habe ich mich auch mit jemandem unterhalten. Da ging es auch um St. Kilian, zum Beispiel auch diese Bud Spencer, Terence Hill Sache.
Ne? Ich finde das traurig. Jetzt, ich finde das schade. Gibt es
jetzt irgendwie 3, 4 verschiedene oder fast 5, glaube ich. Dann kommt jetzt irgendwie noch ein 6. wahrscheinlich dazu. Und jetzt mal Butter bei die Fische. Das Ding kaufst du einmal, dann kaufst du das nie wieder, weil dann hast du ihn im Schrank stehen. Dann kaufst du vielleicht noch die zweite Flasche, dass du eine mal aufmachen kannst. Aber ich glaube, so häufig, das wird sowas nicht verkauft werden.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen, darüber bin ich echt ein bisschen enttäuscht, weil ich fand den gar nicht schlecht. Also, den fand ich für deutschen Whisky in der Jugend, hat er sich echt abgehoben.
Der war auch ich, oder?
Nee, der normale Bud Spencer nicht.
Okay.
Das war so Amarone und Bourbon Casks gemischt. Ach
ja, stimmt.
Und
die Geschichte war das.
Genau. Und ich fand es eigentlich cool und das Produkt war auch in Ordnung. Und für deutschen Whisky echt nicht schlecht. Und dann haben die halt irgendwie, ich weiß nicht warum, nicht richtig kalkuliert oder haben zu wenig produziert oder was auch immer. Und haben dann gesagt, jetzt müssen wir von Great Northern irgendeinen Krempel einkaufen und mischen das da drunter. Jetzt ist es halt 80% oder ich weiß nicht wie viel, aber es ist halt jetzt ein Großteil irischer Whisky drin. Und jetzt ist es kein Single Malt mehr, jetzt ist es nur noch Whisky und jetzt, also die ganze Story funktioniert für mich nicht mehr. Und statt das einfach so zu belassen, bringen die dann noch einen Terence Hill raus. Ne? Also, weißt du, was ich meine, ne? Mhm. Also, die sagen, wir müssen irischen Whisky kaufen, weil wir nicht genug Fässer haben. Also, wir müssen zukaufen. Und dann bringen die aber noch ein weiteres Produkt raus und machen noch ein Likör und machen noch das und machen noch das und so. Ist ja alles okay. Aber, das passt halt nicht zu dem Ursprungsgedanken, ne, dass man einen eigenen Supermarkt-Whisky rausbringt. Also ich finde tatsächlich das sehr traurig, dass die dieses Thema deutscher Whisky im Supermarktregal aufgegeben haben und Great Northern einkaufen, was ich prinzipiell verstehen kann, aber dass die dann das noch ausweiten auf ein weiteres Produkt und sagen, jetzt machen wir noch Terence Hill, jetzt machen wir Rauchig, nicht traurig, jetzt machen wir noch das, jetzt machen wir noch das. Also quasi ihre Idee aufkündigen und parallel erweitern. Das finde ich halt nicht gut.
Ich weiß nicht, ob ich da zu viel erzähle, aber ich glaube, da kommt bald noch ein Haselnusslikör raus.
Ja, da kommt, ja, die können ja auch raushauen, ist ja auch alles gut. Nur, das ist halt dann beliebig, ne? Das ist halt irgendein Produkt mit einem Brand. Und
das ist ganz oft das Problem, was deutscher Whisky hat. Deutscher Whisky wird gemacht, weil man damit Geld verdienen kann. Und weil es oftmals nur ums Geld geht und nicht darum, geilen Whisky zu machen. Und ich finde, wenn sich die Leute bei Bimmerle gut anstellen, weil die Produkte haben, die ja sowieso schon geil laufen, wie der Lörch,
der Lörch,
Lörch, Obstbrand, die haben auch, ich glaube, den Rum, die haben ja den Gin, das läuft alles gut. Und wenn man dann sagt, okay, das funktioniert, ich muss jetzt nicht auf Zwang super krass schnell Produkte raushauen, sondern gucke vielleicht, dass ich da was Ordentliches hinzimmere, wo man sagen kann, okay, das ist geiler deutscher Whisky, Das wäre ganz cool.
Mir geht's nicht darum, dass die nicht skalieren dürfen und dass die nicht Geld verdienen dürfen und sowas. Ich finde ich alles okay. Bloß das Storyboard war, mit dem uns das verkauft wurde, war ein anderes.
Genau.
Ne, uns, also mir wurde gesagt, von denen, wir haben ja Proben zugeschickt bekommen von dem Bud Spencer und sowas und wir waren ja in diesem, das war ein virtuelles, war Corona-Zeit, am Anfang der Corona-Zeit, so ein virtuelles Tasting.
Ja.
Und da wurde gesagt, wir wollen deutschen Whisky in den Supermarkt bringen, wir wollen einen Platz on the shelf haben im Regal.
Genau.
Und dann wurde Bud Spencer vorgestellt und alles und mit dem Etikett und wir haben das Brand gekauft und wir haben dafür Geld investiert und so.
Genau.
Alles gut. Ne, und ich, unabhängig davon, dass ich mir den jetzt nicht gekauft habe, weil das war jetzt für mich nicht so spannend, aber du hast einen St. Kilian bekommen, eine 07 Flasche für, keine Ahnung, 30 Euro oder was, oder ich weiß nicht genau, ne, also auch ein guter Preis, alles toll. Mhm. Ne, Bourbon-Fass, Amarone-Fass, gemischt, eigentlich ein schickes Produkt, super. Ja. So, und wenn man dann das halt entsprechend, weil die Nachfrage so riesig ist, sagt, wir können halt nach den ersten 30.000 Flaschen nicht sofort nachliefern, dann muss man sich die Frage stellen, pausiere ich dann halt kurz oder produziere ich irgendeinen Krempel hinterher, der aber das nicht erfüllt, was ich eigentlich versprochen habe.
Ja.
Und da hätte ich gesagt, nee, dann lieber ein halbes Jahr warten und die angefixte Kundengemeinschaft sagen, hey, geiles Produkt, dauert halt jetzt noch ein halbes Jahr, als zu sagen, wir kaufen jetzt einfach irgendwas dazu und machen dann die Regale noch voller, indem wir noch ein Produkt und Rauchig und Terence Hill und Likör und, weißt du? Das finde ich einfach schade, aber das ist deren Entscheidung, das ist okay, ne? Also ich will das jetzt auch in dem Sinne gar nicht jetzt so moralisch verteufeln, aber hätte ich mir persönlich nachdem wie sie es am Anfang präsentiert haben,
weil da war es geil. Die Idee war richtig cool, wir haben das ja auch danach irgendwie ziemlich gefeiert.
Ja.
Und dann das fällt dann irgendwie so in sich zusammen so ein bisschen, ne? Das stimmt schon, da hast du recht. Olli riecht ja zwischendrin immer mal wieder am Benevis. Ich rieche hier gerade am Theo. Und ich muss sagen, mir gefällt der Wilhelm eindeutig besser. Also der Wilhelm im Vergleich zum Theo kann auf jeden Fall was. Der Theo, jung, 40 Volumenprozente, ne? Und bisschen schwach auf der Brust. Ich habe relativ viel Holz, ganz viel, also es ist auch leicht bitter und Süße dazu. Ansonsten weiß ich gerade nicht. Was Fruchtiges fehlt mir hier ein bisschen.
Der Theo ist halt kein Single Malt, sondern der ist halt ein Blend.
Das ist richtig.
Der
ist
hat
richtig.
Statt 42 40%.
Ja.
Und hat statt 7 4 verschiedene Holzarten gesehen. Nein, ich finde, der ist, der ich finde den jetzt gar nicht so schlecht. Der ist aber halt entsprechend der Nomenklatur eben drunter, ne? Also der hat weniger, das ist halt sozusagen eine etwas unterklassige Geschichte im Vergleich jetzt zu dem Wilhelm, ne? Das ist, würde ich sagen, so ein klassischer Mix-Whisky wahrscheinlich, ne? Den du dann irgendwie in irgendwelchen Cocktails versenkst. Weißt du, was der kostet?
Ja, 19,90.
Ja, guck mal, kostet ein Drittel weniger, ne?
Ja, auf jeden Fall. Nein, also
hat auch keinen Goldrand.
Auch nicht, also ich finde ihn jetzt auch nicht irgendwie ungenießbar oder irgendwas. Überhaupt gar nicht. Also das trifft überhaupt nicht zu. Aber ich muss sagen, du riechst tatsächlich das Holz aus dem Glas. Das merkt man definitiv. Und Olli schenkt sich schon sein zweites
Glas. Ich muss mal nochmal probieren. Ich hab jetzt gerade nicht mehr den.
Ist nicht gut. Leute, wenn ihr auch mal probieren wollt, wir hauen auch gerne ein paar Samples raus. Schreibt uns einfach eine Nachricht.
Ja, wir haben ja zwei Flaschen hier stehen. Wir haben
zwei große Flaschen hier stehen.
Und die müssen nicht alle im Tim verschwinden.
Wollte gerade sagen, das funktioniert nicht. Schreibt mir gerne eine E-Mail, schicke euch die raus. Gebt mir einfach, wie gesagt, das haben wir auch bei den letzten Malen immer so gemacht, wenn wir irgendwas rausgeschickt haben, einfach nur, wie gesagt.
Theo und Wilhelm Everman.
Den kleinen Unkostenbeitrag für Sampleflaschen und die Maxi-Briefe, also das Porto im Endeffekt, und das ist entspannt, dann schicke ich die euch raus. Könnt ihr alle mal probieren. Ich glaube, da könnt ihr euch am besten selber mal ein Bild von machen. Ja, also wie gesagt, der ist, ich finde ihn überhaupt nicht, also
riecht aber auch wieder deutsch, finde ich.
Riecht deutsch, aber er riecht definitiv nach Whisky. Das ist schon mal gut. Ich hatte auch schon deutschen Whisky, der hat nicht nach Whisky gerochen. Der hat nach allem, aber nicht nach Whisky gerochen. Und in der Nase total mild, absolut. Wäre jetzt aber für mich zum Beispiel Okay, ich bin wahrscheinlich auch nicht der Maßstab, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, die ab und zu mal einen Whisky trinken, da trifft das voll zu, da haut das voll rein, weil der hat nicht so viel Ecken, nicht so viel Kanten, der ist relativ mild, der hat einen angenehmen Holzeinschlag, den man deutlich spürt, absolut, und eine gewisse Süße einfach dahinter.
Also Holz ist sehr intensiv bei beiden, ne? Ich weiß auch nicht, ob die da nicht ein bisschen zu sehr auf die Pauke hauen, ne?
Mit dem Holz,
also, sagst du? Ja, ich verstehe zum Beispiel nicht, warum man nicht sagt, irgendwie, man hat ein Bourbonfass und arbeitet damit halt mal, ne? Aber vielleicht reicht das auch nicht für das Bourbonfass und du musst halt Akazie und Kastanie und sonst was in der Jugend, ne, mit 3 bis 5 Jahren irgendwie dazu packen. Das kann natürlich sein.
Ja, also was aber dazu kommt, die Fässer sind alle unterschiedlich getoastet und ausgebrannt. Also die haben auch noch unterschiedliche Char-Level alle. Mhm. Dass man wahrscheinlich dort einfach mal ausprobiert, kann ich mir gut vorstellen.
Nee, kann ja auch sein, dass sie sagen, ey, das Toast 3 und Chart 5 Level Fass von Jim Beam ist das hat nach 3 Jahren unseren Whisky so nach oben gebracht, dass der schmeckt wie ein 10-Jähriger und wir kaufen davon jetzt noch mehr. Ne, das kann ja sein. Dafür sind ja vielleicht so Jahre da und dass man jetzt erstmal startet und sagt, wir versuchen aus dem, was wir in Fässern haben, was Gutes zu kreieren.
Ja, also ich bin total das gespannt.
Das ist gut, finde ich in Ordnung. Ich hoffe, dass die nicht da stehen bleiben und sagen, wir machen jetzt einfach nur hier so ein, wie sagt man das hier, also Supermarkt-Whisky, ja, alles gut, ne? Aber dass da halt auch noch ein bisschen dran gearbeitet wird, dass das ein bisschen von diesem Jugend viel Holz wegkommt. Das ist mir gerade ein bisschen too much.
Ja, also das Schöne ist ja, also Bimmerle Private Distillery nennen die sich, die waren tatsächlich immer eher in diesem Bereich, wie gesagt, Lebensmitteleinzelhandel aktiv und gehen jetzt aber irgendwie auch seit ein paar Jahren in die Gastro und entwickeln auch tatsächlich gemeinsam Produkte. Und wenn da eine fruchtbare Kooperation vielleicht mit jemandem, der sich auch mit Whisky noch ein bisschen mehr auskennt, entsteht, kann ich mir da tatsächlich gut vorstellen, dass da coole Produkte rauskommen. Vor allem, die haben die ganzen Fässer da. Ich meine, die sind schon abgefüllt. Und wenn man dann nochmal guckt, okay, vielleicht Fermentationszeit irgendwie nochmal anpassen, vielleicht auch schauen, was macht so ein Whisky, wenn er länger in so einem Fass ist, mal ein Einzelfass rausbringen und so weiter. Ich meine, Geld ist da und die können viel machen. Das ist ja das. Da kann was sehr, sehr Fruchtbares entstehen, auch wenn das so eine Riesenbrennerei ist. Also gerade weil es so eine Riesenbrennerei ist wahrscheinlich. Weil, wie vorhin schon gesagt, ein kleiner Betrieb, wo, weiß ich nicht, ein kleines Team da ist, ja, die gerade anfangen, dann, die müssen im Endeffekt tatsächlich schauen. Die müssen alles sofort richtig machen. Hier kann man ausprobieren. Das heißt, alles sofort richtig machen. Da fällt es mehr auf, wenn da vielleicht mal, dass ein Produkt nicht funktioniert. Hier gleichen es die anderen Produkte aus.
Ja, definitiv. Und das ist ja eigentlich auch sozusagen die, also man merkt ja bei den Schotten und bei den Iren, wo viele Destillerien gegründet werden in den letzten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren, was für ein Rieseninvestor notwendig ist, was da, wie dramatisch das alles ist, sowas zu machen, ne, was das an Kosten bedeutet und so. Wie schwierig das ist, dann, du musst halt Produkte nachher mit 50, 60 Euro für einen halben Liter irgendwie raushauen, damit du irgendwie wieder Cash kriegst und so. Alles ganz schwierig. Und da ist natürlich toll, wenn du sagst, wir sind eigentlich ein Produzent von Gin, Wodka, Rum und sonst irgendwas und wir nehmen freie und kreative Kapazitäten, die wir haben, um vielleicht noch auf dem Bereich Whisky was Gutes zu machen. Und wir investieren auch nochmal Geld in Brennerei-Equipment, in Fässer, in Know-how und sonst irgendwas und können das einfach. Und dann kann da natürlich auch ein richtig geiles Zeug daraus erwachsen. Und dann, das muss nicht der nächste normale Lali deutsche Whisky sein, sondern natürlich gut, wenn das auch was Besonderes ist. Also marketingtechnisch, wenn ich mir die Flaschen angucke, also Design.
Ja,
das ist schon echt schick, ne? Also da sieht man, da sind Profis dran, ne?
Natürlich. Also das hast du schon bei Needle gesehen, das sah cool aus.
Das, ja, ich muss auch ehrlich sagen, ne? Also die, da kannst du echt nichts sagen, ne? Das ist,
spricht mich auch voll an.
Also geprägte Flasche, ne? Mit im Glas. Also wirklich, wirklich top, ne?
Das ist ja auch ein wertiges Produkt, tatsächlich.
Ja, also, definitiv.
Hat den Wilhelm nochmal probiert. Ja, der ist definitiv lecker. Und ich muss sagen, für 32 Euro kannst du absolut nicht meckern. Vor allen Dingen für einen deutschen Whisky nicht. Da bin ich gespannt, wie ihr den da draußen findet. Gebt gerne mal ein Feedback. Das würde mich auch interessieren. Ich bin auf jeden Fall pro Single Malt der Blend, ja, das ist ja nicht umsonst so ein Unterschied. Der ist okay, aber wie gesagt, ich würde, glaube ich, eher wirklich zum Single Malt tendieren. Auch wenn der einen Aufpreis von 12 Euro hat, die lohnen sich wirklich auszugeben, da in dem Fall, wenn ihr das mal probieren wollt und ihr den bald wahrscheinlich in den Supermärkten seht.
Und der Tim sagt es gerade, wenn ihr probieren wollt, Mail an hello@dramgood.de und dann wird der Tim ein kleines Paketchen auf die Reise schicken.
Genau, und diesmal gibt es 10 CL-Samples.
Ja, mal gucken, ne? Ist ja nicht die Frage, ne? Aber 2x5 CL von jedem zum Probieren ist doch richtig, ist da richtig, ist ja richtig cool, ne? Da hat man, also wie gesagt, kleiner Service an euch Hörer, schicken wir für Glas und Porto raus, das Zeug. Und dann könnt ihr euch mal ein eigenes Bild machen.
Sag mal, wo du gerade Lars und Porto sagst, haben wir eigentlich noch eine Sample-Set-Flasche
übrig,
die wir probieren müssen beim nächsten Mal?
Ja. Secret Isla, 5 Jahre. Eine Maltman-Abfüllung, wo alle ganz heiß drauf waren damals. Und ein 5-jähriger Isla-Malt, dunkel wie...
Ist es ein Artback? Port Ellen?
Maltmill? Also muss ein Port Ellen sein.
Ich glaube, es war Maltmill.
Muss ein Port Ellen sein.
Ja.
Nein, aber den haben wir auf jeden Fall noch. Ich habe mich ja wirklich, habe mich ja wie ein kleines Kind gefreut über den Gordon McPhail Mordlach. Ein Träumchen.
Ah, der war wirklich lecker.
Tolles Ding.
Ich habe gesehen, ein Shop hat ihn noch.
Ja. Guckt mal in der Base.
In the Whisky Base. Genau.
Gibt sehr viele schöne Sachen. Ich habe, wo wir gerade so bei komischen Produkten sind, oder bei anderen Produkten sind, also die nicht sozusagen Schotten-related sind, wir haben in der letzten Folge, das ist mir beim Abhören aufgefallen, angekündigt, dass wir über ein Tasting reden, was ich gehabt habe. Und wir haben aber gar nicht drüber geredet. Ich habe nämlich ein Rum-Tasting gemacht.
Oh, Rum müssen wir sowieso mal besprechen. Ich finde es wichtig. Lass uns da mal, erzähl mal. Also, ich finde, das Witzige ist, bei mir, ich muss es offen zugeben, ich kann keinen Rum trinken, außer Cuba Libre. Und du hast ein ganzes Tasting gemacht. Also magst du Rum auch so?
Ich trinke so keinen Rum. Also ich habe eine Flasche sehr, sehr guten Rum hier stehen. Ein Agricole von der Insel Martinique, 2000 gebrannt. Damit verdünne ich Glühwein.
Das ist doch Frevel.
Ja, wahrscheinlich ist das Frevel, ne? Aber ich denke mir immer, irgendwie so ein paar Spritzer Glühwein in so einen Rum macht den Rum irgendwie besser. Und so war immer meine Einstellung.
Ja.
Und ich bin ja im Vertrieb tätig beruflich und habe ein bisschen Budget gehabt und habe gedacht, ich nutze das nochmal so zum Ende der nicht ganz so offenen Möglichkeit zu reisen und überall hinzugehen, dass ich nochmal so ein virtuelles Tasting buche und habe bei einer super coolen Cocktailschule Tasting Anbieter,
ja,
habe ich der bietet alles Mögliche an, also du kannst ja Cocktailschule da buchen, du kannst da jegliche Spirituose machen, die alles. Und da habe ich halt ein Rum-Tasting gebucht, weil das der Wunsch auch war von dem Kunden. Der hat gesagt, ey, nee, wenn, dann machen wir Rum-Tasting. Und ich so, oh, Rum,
Warum?
Ne, warum, Rum? Aber die wollten unbedingt, weil da waren 3-4 Leute von diesen 20, die da mitgemacht haben bei diesem virtuellen Tasting, wollten halt unbedingt Rum. Und die haben dann halt, okay, dann habe ich gesagt, dann machen wir Rum. Und dann gab es halt 6 Rums.
Und hast Rums gemacht?
Ja. Ich fand...
Oh, ich merke, da machen sich tatsächlich ungeahnte Wortwitze.
Ja, das ist... Also die Banalitäten der Wortwitze, die sind halt auf jeden Fall... Die
müssen wir jetzt verfeuern, bevor wir jemanden einladen, der wirklich Ahnung von Rum hat.
Das ist...
Und uns dann...
Ja,
dann
das
ist, wir müssen jetzt peinlich sein und nicht dann.
Das ist so richtig Limbo-mäßig, ne? Nee, aber... ist cool. Ich glaube, da geht schon was. Es ist aber trotzdem nicht meine Spirituose.
Warum?
Also... ich kann es schwer beschreiben, das hat mich geschmacklich nicht so abgeholt. Das bedient andere Rezeptoren irgendwie.
Was wurde denn kredenzt?
Es wurde wurden sechs Rums kredenzt. Ich sag mal irgendwo im Preisbereich zwischen 25 und 60 Euro pro Flasche.
Okay.
Und da gab es halt 5 CL-Samples, sehr großzügig für so ein Tasting.
Oh, das ist aber fett.
Ja, ich habe überall noch die halbvollen Flaschen hier rumstehen. Das war schon ziemlich gut. Und es gab dazu Ginger Beer, also er hat gesagt, wenn jemand das nicht so durch den Hals kriegt, dann. Ja. Also in dem Tasting Set wurde Ginger Beer mit verschickt. Fand ich schon ganz cool. Und der hat auch geschrieben, hier macht euch eine Orange und Eiswürfel und so, wenn ihr absolut keine Purtrinker seid, aber bitte verriecht erstmal und so. Und das hat er wirklich gut gemacht.
Ach, schön, das ja.
Wirklich. Also es war wirklich richtig gut. Er meinte gut. Nur, wenn jemand gar nicht auf harte Spirituosen mit 40% plus kann, dann macht er eine Büchse Gingerbier auf. Und da waren zwei dabei.
Ja.
Da hätte man sozusagen, auch wenn es gar nicht ginge, er sagte, Cola gibt's nicht. Ist er kein Fan von. Aber gut. Und es hat keiner eine Dose Gingerbier aufgemacht. Ne? So, das war eigentlich gut. Also, war spannend.
Ja, hat sich keiner getraut.
Nee, es hat
Und da war nicht notwendig.
Nee, war nicht notwendig. Okay, ich fand das auch alles okay. Und es fing bei einem klaren Rum an.
Mhm. Also einem ungereiften?
Nee, der war gereift, aber da wurde die Farbe entzogen durch irgendeine Filtration. Frag mich nicht, kenne mich dabei rum nicht so aus. Man kann auch die Farbe wieder rausziehen durch Filterung des
ja, krass, okay.
Und das war irgendwie, also der sollte als klarer verkauft werden, deswegen wurde die Farbe irgendwie wieder rausgemacht, hat der Typ erzählt. Den fand ich ziemlich so benzinmäßig und krass und ruppig und so, obwohl der niedrigen ABV hatte, und dann ging es halt so langsam immer in höhere ABVs und komplexere Rums rein, und da waren spannende dabei. Dieser, ich habe die Namen nicht mal alle parat, es waren Don Papa.
Mhm. Gibt es auf jeden Fall.
10 Jahre. Mhm. Ich glaube 10 Jahre. Es waren ein Botokal war dabei. Auch irgendwas Besonderes. Also da war so eine Edition. Es gibt bei Botokal, ich glaube es war Botokal, da gibt es 3 verschiedene Brennverfahren in der Distillerie.
Okay.
Da gibt es Säule, Potstill und irgend so eine, das ist irgendwie so eine Riesenwanne, die da irgendwie. So Wannendestillation oder so, keine Ahnung. Das sieht aus wie so eine umgekippte Riesenbadewanne, die aber so wie so eine Röhre ist. Ganz okay. Komisch. Krasses Teil. Und davon war das halt quasi, also da gibt es 3 Abfüllungen,
ja,
die genau gleich gereift sind, aber jede anders destilliert ist, also so eine Sonderedition. Und davon hatte der halt eine, seine Lieblingste mit dabei. Dann gab es diesen Plantation 20 Anniversary, der ist ja relativ bekannt. Das ist so eine Flasche, wo so Kordeln drum gebunden sind irgendwie, yeah, und der in Frankreich irgendwie reift, in so irgendeinem Weinkeller, der dann umgefüllt wird in Weinfässer und sowas. Also es war wirklich ein ganz breites Spektrum, war ganz toll. Fand ich gut. Hat mir Spaß gemacht.
Lass uns
auch mal machen. Auch wenn ich sage, ich kaufe mir deswegen jetzt keinen Rum.
Ich habe genau das gleiche Problem. Ich rieche einen Rum, ich kann dir sofort sagen, es ist ein Rum, weil da ist irgendwas drin, was mich, weiß ich nicht, das mag ich nicht. Und ich möchte trotzdem mal, weil es mögen ja viele Leute Rum, vielleicht habe ich einfach, das sagt man auch bei Whisky ganz oft, mein Vater sagt immer bei jedem Whisky, boah, das riecht jetzt hier nach, weiß ich nicht, Spiritus oder irgend sowas. Und der hat wahrscheinlich einfach noch nicht den richtigen gefunden.
Mhm.
Aber ich bin wieder überzeugt, dass es wahrscheinlich für jeden irgendwie ein Whisky gibt. Und so wird es vielleicht auch beim Rum sein. Es kann natürlich auch sein, dass bei Rum, ich mag zum Beispiel Rum-Cocktails. Das ist ganz lecker. Und ich würde ganz gern mal einen Podcast machen, wo wir uns einfach mal über Rum unterhalten, beziehungsweise wir zwei vielleicht mal was über Rum erzählt bekommen. Lass uns mal jemanden suchen. Aber ich habe da schon jemanden im Auge, der uns mal was über Rum erzählt.
Ja, also ist bestimmt gut. Es gab einen Rum in der Runde, der da hätte ich mit zuen Augen gesagt, das ist ein Whisky.
Weißt du noch, was es für einer
war? Ja, ich müsste es nachgucken. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber es gab einen dabei, der war...
Caroni.
Nee, es war kein Caroni. Also es, wie gesagt, es war alles in der 30 bis 50, 60 Euro Klasse irgendwie. Okay. Waren gute Sachen, aber es war jetzt nicht overpriced. Es war auch alles verfügbar. Es war alles, was man so kaufen kann.
Ja.
Und das war auch das Ziel, das hat er auch gesagt, er möchte, dass ihr euch das nachkaufen könnt. Und das Krasse war so, hey, ich habe jetzt für 210 Euro bei Amazon bestellt, so am Ende des Abends, so, weißt du? Also die Leute haben da alle auch übelst geordert. Ne? Das war sehr lustig. Also denen hat es offensichtlich Spaß gemacht.
Ja, das ist ja cool. Und ja, da macht natürlich, also wenn du solche Leute dabei hast, die da auch voll Feuer und Flamme sind gleich und wahrscheinlich auch direkt noch irgendwie bestellt haben, dann macht ja so ein Tasting auch Spaß, ne?
Ja, definitiv.
Und da ist es ja auch egal, was das ist, ob das jetzt Rum, Gin, weiß ich nicht, Cognac, was auch immer für ein Whisky-Tasting ist. Wenn du Leute dabei hast.
Ich habe eine Woche drauf ein Gin-Tasting gemacht.
Ja, ist auch cool, oder?
Also ich hatte zweimal Budget.
Ach so, in der gleichen Bude?
Nein, also einen anderen Standort. Okay, also, ja, ja. Also ich war dann woanders. Aber ich hatte dann auch nochmal Budget und dachte und habe gefragt, worauf habt ihr Bock? Und habe dann gesagt, hier Whisky, Gin, Rum, Tequila. Und die haben dann halt alle gesagt, Gin, Gin,
Gin. Wenn du mal jemanden für ein Whisky-Tasting brauchst, sag Bescheid.
Ja, ich wie gesagt, ich habe das...
Hat Spaß. Keine Zeit für so einen Scheiß.
Ich hätte ja gerne ich habe ja die Maltmarion das auch gefragt, die ja zu dem Zeitpunkt nicht konnten. Aber dann hätte ich das irgendwie vielleicht sogar durchprügeln können mit dem Whisky, ne? Aber die auch nicht wollten, dann habe ich auch gesagt, dann frage ich die besser. Und dann hat das auch wiederum der gleiche Typ gemacht und der super gemacht, ne? Also der hat dann über diese Mazeration, Infiltration und ich weiß gar nicht, wie das die ganzen Verfahren da heißen, ja, die es beim Gin gibt. Und das war ziemlich cool, viel Know-how mitbekommen und trotzdem eben halt auch wieder 6 Gins probiert, die sehr verschieden waren und war auch nett. Auch gut.
Ja, und das ist ja das Ding so, einfach diese...
Netter Abend, genau.
Diese Herstellungsweise von den unterschiedlichen Spirituosen, das ist ja einfach cool, darüber einfach mal was zu hören. Und da sind die Leute auch super dankbar, glaube ich.
Ja, da gibt es welche, die sitzen auf ihrer Terrasse und sagen, riechen am Gin, am Glas, riecht wie Gin Tonic. Ja klar, riecht wie Gin Tonic. Ne, wenn ist du, ja
Gin drin.
Ne? Und andere haben dann gesagt, ja, Zitrone, Fichtennadeln und sonst was, sind da voll abgegangen, ne? Und das war aber so lustig. Was riechst du da, ne? Also das war sehr schön. Das hat echt Spaß gemacht und war ja richtig herzlich und der das Tasting gemacht hat, hat es auch sehr gut gemacht. Hat er alle abgeholt und war echt gut. War schön. Also Tastings virtuell. Ich möchte eigentlich in Zukunft nur noch vor Ort sein, aber ich glaube, dieses Thema virtuell wird uns nicht loslassen. Und wenn man halt gerade sagt, man möchte irgendwie übergreifend nicht auf einen Ort fixiert sein, man kann so ein Package rausschicken, das ist doch auch cool, ne? Das ist auch was Geiles. Dann kannst du die Leute in ihrem Wohnzimmer abholen oder die können sich dann ihre Käseplatte da zusammenstellen und auch nett. Ist jetzt nichts, wenn man nur noch das hat, ist scheiße, ne? Aber ich glaube, so als wenn man sich so ein hybrides Ding vorstellt, dass man in Zukunft natürlich abends auch ausgeht und weggeht und in Bars geht und auf Messen geht und weiß der Geier was, aber irgendwie auch mal sagt, okay, ich habe hier in der Woche auf dem Dienstag mal so ein Ding angeboten für zu Hause, ist doch auch schön.
Also ich würde es halt tatsächlich genau diese, also meine Idee, wer das jetzt in Zukunft verwenden möchte von der Industrie, bitte darauf achten, mir Tantiemen zu zahlen. Meine Idee ist ja tatsächlich, einmal ein Video aufzunehmen und du kriegst dann irgendwie einen Code, dass du das Video einmal abspielen kannst. Ja, wie bei so einem Einmal-Stream ausleihen bei Amazon Prime oder so. Und dann kannst du das Tasting mitmachen. Das heißt, du bestellst ein Sample-Set, kriegst dann, in dem Sample-Set ist der Code, dass du dir das...
Aber das ist ja nicht interaktiv. Das ist ja irgendwie auch...
Ja, aber dann kannst du... Das ist ja der Unterschied. Ja, interaktiv wäre natürlich mit Livestream. Die Option gibt's vielleicht auch. Aber dass du, wenn du sagst, erinnere dich mal an die Kempner Messe, an die Whisky-Konferenz,
ja,
dass dort zum Beispiel Leute teilweise 6-7 Sample-Sets bestellen und sich das dann irgendwie mal an einem Abend, wo sie Zeit haben, angucken und dann kannst du dir an dem Abend, gibst du den Code ein, kannst du das einmal angucken, machst quasi das Tasting mit, da ist jemand, der erzählt dir was dazu, du probierst entspannt vielleicht Und ich glaube, das wird weiterhin passieren. Und das ist so eine Tür, die da mit Corona aufgestoßen wurde. Die hatte vorher niemand so richtig auf dem Schirm. Die wird jetzt weiterhin bedient werden. Gleiches gilt zum Beispiel auch mit Bottled Cocktails. Das, was zum Beispiel Jörg Meyer gemacht hat, das machen ganz viele andere Bars. Das macht André Pinz hier aus Leipzig. Das machen
das überall.
Ganz, ganz viele andere Bars.
Stork.
Genau. Bottled Cocktails ist so ein Ding, das wurde auf einmal durch Corona populär und das geht aber nicht mehr weg. Da kannst du dir sicher sein.
Ich hoffe das. Ich finde es ja, ist ja auch eine gute Idee.
Ja.
Und du hast ja völlig recht. Und unser Sample-Set ist ja auch so ein Klassiker, ne? Die Leute können halt, wenn wir dann irgendwann mal nach 3 Monaten mal so ein Sample aus dem Sample-Set.
Ja, das ist, glaube ich, schon ein halbes Jahr her jetzt.
Auch mal probieren, dann können die sich das auch parallel zur Folge mit reinschmettern.
Ja, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr dran sein.
Oder auch nicht. Vielleicht müssen wir die auch aufgeben. Und nee, sagen, wir machen keine Sample-Sets mehr.
Ich entwickle es gerade weiter, weil wir gesagt haben, ich meine, wir quatschen jetzt seit Monaten drüber, Tellerrand, weiter und so weiter. Das nächste Sample-Set, was wir machen, ist ein Sample-Set, wo kein Whisky drin ist.
What? Wirklich?
Einverstanden?
Ja, ich bin dabei.
Jetzt hier
Faust drauf. Meinst du, ja, ich Ghetto-Faust, Konnewitzer Ghetto-Faust da drauf?
Auf jeden Fall.
Aber die Frage ist,
da ist Rum drin?
Was sagen unsere Dram Goodies da draußen?
Aber das Schöne ist, also, dass wir ja bestimmen dürfen.
Ja, aber das,
Die, ja. Unsere Hörer sind alle cool, das weiß ich. Und deswegen blicken die mit uns gemeinsam über den Tellerrand. Das heißt also.
Over the Tellerrand.
Wir müssen, jetzt haben wir wieder die große Fresse gehabt. Jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wen können wir zu welcher Spirituose einladen? Lass uns das so machen. Wir nehmen Rum, wir nehmen Cognac, und 2 Spirituosen überlegen wir uns noch.
Tequila? Oder Mezcal?
Tequila, Mezcal, Schrägstrich. Und dann brauchen wir noch ich hätte gerne Obstbrand, einen geilen.
Ja, machen wir.
Einen geilen Obstbrand noch? Okay, dann haben wir die 4 Sachen, die ballern wir ins Sample-Set rein, gucken wir uns jetzt irgendwie was Schönes raus, suchen wir mal. Dann laden wir zu jeder dieser Folge jemanden ein, der uns was darüber erzählt, weil ich habe halt tatsächlich von weder noch einen Plan.
Von weder noch, finde ich sehr gut.
Von weder noch einen Plan, genau.
Ja, so machen wir das.
Das wird nice.
Beschlossen.
Und wo wir nämlich letztens von Spheric Spirits den Schlehenbrand probiert haben.
Mhm.
Ich war letztens bei meinem Papa. Bei meinem Papa wachsen Schlehen. Im Winter haben wir eine Aufgabe.
Ich kommentiere das mal nicht weiter. Ich glaube, du hast eine Aufgabe. Oder spann deine Kinder ein oder so.
Nein, da machen wir Dram Good Ausflug mit allen Dram Goodies Schlehen pflücken. 100 Kilo.
Da kriegen wir so 1 Liter Schnaps raus.
Und den müssen wir dann irgendwo brennen lassen. Fahren wir dann nach Zeitz oder so.
Ja, genau.
Kannst du machen im Übrigen. Das ist total cool. Oh, ich komme gerade vom einen ins andere. Ich war bei meinem Vater über Ostern. Und deswegen bin ich auch gerade nur auf Zeitz gekommen. Ist tatsächlich so, wenn du eine Streuobstwiese hast und ist keine Ahnung, da von mir aus Äpfel, Birnen und so weiter und so fort, kannst du die nach Zeitz zur Zeitzer Whisky-Manufaktur bringen, die natürlich nicht nur Whisky machen, die machen auch verschiedene Brände und so weiter und so fort. Und die stellen auch Obstbrände her. Mhm. Und so gibt es tatsächlich aus meinem Nachbardorf, wo ich gewohnt habe, ganz, ganz lange in Thüringen, Streuobstwiesenschnaps, was aber kein Geist ist. Also ein Geist ist ja immer so, du hast im Endeffekt das Destillat mit Alkohol. Und ein Brand ist doch immer direkt Fein,
das, genau. Nur das
der
nur,
Zucker des Produktes wurde verwendet, um den Alkohol herzustellen.
Genau.
Genau. Und das war ein Streuobstwiesenbrand aus meinem Nachbarort. Was ich fand ich total cool. Mein Vater will aber die Flasche nicht rausrücken.
Ne?
Aber das ist doch eine mega geile Idee. Und das ist ja, das trifft auch wieder, da kommen wir auch wieder zurück, diese Idee von zum Beispiel Armagnac, wo der Typ mit seiner mobilen Brennerei auf dem Anhänger rumfährt und zu den verschiedenen Weinbauern im Endeffekt fährt und dort den Armagnac brennt.
Ich meine, schlimmer vorher wird jemand klingeln und fragen, ich hab die Obst zu verbrennen.
Und dann sagst du?
Sage ich, ja, ich gucke mal, was im Kühlschrank ist.
Genau. Nein, sowas. Das interessiert mich. Habe ich Bock drauf.
Mhm.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge, liebe Leute.
Ja, ich glaube, wir sind auch durch, ne? Viele Themen angerissen heute.
Also ich wollte gerade sagen, das war heute vielleicht leicht chaotisch.
Ja, ziemlich. Ich hoffe, ihr konntet uns irgendwie folgen.
Aber das ist auch in Ordnung, das darf auch mal sein.
Ja, muss sein.
Ich wollte gerade sagen, es gibt auch wieder strukturierte Folgen.
Und Chaos is and always will be.
Schön.
Zumindest in meinem Kopf.
Ja. Musikwünsche gibt's heute nicht.
Nee.
Beim nächsten Mal wieder. Die Playlist ist voll genug. Nur geiler Scheiß drauf.
Drum World Playlist hören. Das kann ich euch auf jeden Fall auf den Weg geben.
Folgt uns bei Instagram.
Insta.
Folgt uns bei Facebook.
Das Dramwood Insta-Game, was der Tim sportet.
Ja. Hinterlasst Feedback, schickt uns mal eine E-Mail.
Genau.
Wir haben jetzt schon einige Anfragen fürs nächste Sample-Set. Wie gesagt, machen uns gerade Gedanken drüber. Wir nehmen keine Vorbestellung an. Für diejenigen, die, ich bekomme immer Anfragen, nehmt ihr Vorbestellung an? Leider nein. Ja, das machen wir dann alles live und direkt mit dem Mic in der Hand. Und
schon eine 90er Line.
Wer war's?
Keine Ahnung.
Sam Similea.
Oh, okay.
Ja. Wie gesagt, nächste Folge wird vielleicht so ein kleines Sample-Set neu rauskommen. Und bis dahin machen wir uns Gedanken. Olli sammelt Ideen in den USA.
Wir haben das also noch nicht mal leer, verdammt.
Ja, wir müssen ein bisschen Druck machen. Ja, das wird nichts.
Wir müssen Druck machen, finde ich gut. Ja,
wir müssen Druck machen. Und ansonsten, einen schönen Sonntag für euch oder Montag, je nachdem, wann ihr uns hört. Genießt den späten Frühling, den frühen Sommer, der so langsam aufzieht. Und bis bald. Tschüss.
Bye, bye.